So, willkommen bei unserer ersten Audiofolge von Unboxing Popcorn. Ihr könnt es zwar nicht sehen, ihr könnt es nicht riechen, aber ich schaue den Kelt jetzt zu, wie er Popcorn auspackt. Ich drehe durch. Er nimmt jetzt seinen Leatherman mit der Zange. Das ist die Zange. Nimm das besser, glaub mir. Paket aufmachen mit Zange ist doof. Messer ist besser. So, jetzt
wird sich. Da sind so viele Sachen dran.
Das sind so viele. Nee, das ist die Säge. Nein, das ist der Korkus hier. Alter, das ist ein bisschen. Oh, das ist ein Messer. So, ich hatte jetzt schon den 112 parat, falls er sich doch verschneidet. Also ich hoffe wirklich, dass Popcorn nicht irgendwas anderes, was mit Poppen zu tun hat.
Das wäre doch auch schön.
Naja, man muss sich das jetzt sehen. Dong, dong, dong. Keine Werbung gemacht.
Wir werden auch Fotos davon machen.
Von den Popcorns, oder?
Ich habe jetzt aber nicht aufgenommen, ne?
Na, ich nehme auf. Das ist ja das Gute. Ich bringe gerade übrigens eine neue Software aus. Oh, bessere Qualität zumindest für uns.
Ui, da sind mehrere Tüten dabei. Boah. Wir haben Salted Caramel.
Okay, ist jetzt nicht mein Ding, ne? Weil Salz und Süß ist immer so ein... okay.
Hot Herbs, luftiges Butterfly Popcorn mit feurer Chili-Thymian-Würzung.
Also quasi so Pizza als
Popcorn? Chili-Popcorn.
Das darf meine Freundin nicht hören.
Peanut Caramel.
Finger weg.
Süß-salzige Popcorn-Mischung in einer knusprigen Karamellumhüllung verfeinert mit gerösteten Erdnüssen.
Caramel.
Gut, ne? Ich lese hier nochmal zu Hot Herbs vor.
Ja.
Luftiges Butterfly-Popcorn mit feuriger Chili-Thymian-Würzung ergänzt durch eine leichte Zitronenkomponente. Das klingt ja auch ziemlich gut.
Also ich merke gerade an meinem Speichelfluss, ich habe noch kein Mittagessen gehabt.
Oh, hier ist meins. Triple Shock.
Erzähl.
Da steht leider nichts drauf, das wurde per Hand drauf geschrieben. Ich würde mal vermuten, das wurde original für mich nochmal hergestellt. Weil ich hab nochmal auf der Internetseite geguckt. Da war es ausverkauft.
Special Delivery.
Sehr gut, Jungs. Vielen Dank dafür. So, was haben wir hier noch? Little Italy. Mediterran gewürzte Butterfly Popcorn mit aromatischen Kräutern, abgerundet durch den Geschmack echter Tomaten. Leck mich fett.
Alter Falter, ist das noch Popcorn oder ist das schon eine Pizzeria?
Das ist irgendwie Pizza Popcorn, ne?
Alter, geil. Boah.
So, und die letzte Packung. One Berry. Fruchtiges, karamellisiertes Popcorn mit echten Himbeeren, verfeinert mit natürlicher Bonbon-Vanille.
Oh, Bourbon-Vanille, ui. Also auf gut Deutsch, ne? Frisst du schon wieder Popcorn? Nein, Obst.
Gesund.
Gesundes Obst.
Um an die Idee von dir neulich anzuknüpfen mit Kaffee und sowas, ne? Also ich wäre für Energy Popcorn.
Aber sowas, also mit kleiner Tipp, Guarana Popcorn oder irgendwie sowas, ne?
Ja, ja. Jetzt wird's aber natürlich interessant, wie wir das jetzt auf den Kopf hauen.
Ja, Luke auf, also, Tüte auf.
Also das hat uns heute erreicht. Da hat uns eben Kornbar ein Probepäckchen geschickt und das ist alles schon mal sehr interessant. Wir stellen auch Fotos auf Instagram. Könnt ihr euch dann mal angucken. Und auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, Jungs. Da habt ihr uns eine schöne Freude mitgemacht.
Boah, ich krieg Hunger.
Ja, jetzt, wie gesagt, wir müssen uns jetzt kloppen, wer kriegt was.
Alter, der nächste Netflix-Abend ist auf jeden Fall locker gesichert.
Aber stell dir mal vor, sowas könntest du zum Footballspiel verkaufen. Das würde ich super interessant finden.
In der Teamzone?
Ja, aber ne, auch wenn du Spiel hast, ne, verkaufst du mit zum Ticket. So eine, also wir haben jetzt hier so 500 Milliliter Tütchen bekommen. Übrigens aus Papier, umweltfreundlich. Und finde ich gut.
Ja, vor allem ist auch für kleinere Vereine dann vielleicht sowas interessant, ne? Weil es hält sich, ja. Du musst nicht irgendwie kühl und trocken lagern, aber halt nur kühl wahrscheinlich, aber nicht im Kühlschrank oder sowas. Und ist bei jedem Wetter verzehrbar. Also.
Ja.
Und auch für unterwegs im Bus und sowas, ne?
Finde ich super.
Wenn sie das jetzt noch isotonisch machen.
Isotonisches Popcorn, ne? Also oder Energy Popcorn.
Ja, ich erinnere nur mal kurz an die Folge, ne, mit der Hose und den Sonnenblumenkernen, ne? Also das bitte nicht, ja.
Nein, das, nee, auch das nicht wäre das auch viel zu schade dafür.
Ja, und ich hoffe, das salzige Karamell auch nur schmeckt vom Salz und Karamell und nicht von irgendwas anderem.
Ja. Es tut mir leid, Carsten, aber Triple Shock wirst du nicht bekommen. Tut
Alter, mir leid. Ich nehme jetzt das Auto und fahre da rüber zum Wedding und dann, ne, zeige ich dir, aus Neukölln kommt, was der Jake ist.
Du meinst, dann bist du in 6 Stunden hier? Bis dahin ist es weg.
Ich habe das Gefühl, wenn ich schon an der Haustür unten bei mir bin, ist es weg.
Ja, oder ich hebe es auf, bis wir uns live sehen mal wieder. Und dann können wir alles durchgehen.
Oh ja, dann gibt es eine Live-Verköstigung, ne? Machen wir so einen Livestream. Ja.
Ja, cool. Ja, hat uns wirklich sehr gefreut. Vielen Dank an die Jungs und Mädels von Kornbar. Habt ihr uns eine schöne Freude mitgemacht. Das ist echt tutti.
Geil, ich freue mich. Na dann mal, guten Appetit, wa?
Danke. Ja, wie gesagt, sag du mir, was du haben willst und ich schick's dir rüber.
Du nimmst Salzkaramell, ich freue mich über den Rest.
Ja, das knobbeln wir noch aus.
Alles klar, bis dann mal.
Bis dann.
Die Couch Potatoes.
Guten Abend, Carsten.
Guten Abend.
Wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Ich habe hier zu früh auf ein Knöpfchen gedrückt. Weiß ja gar nicht, was wir gerade alles aufgenommen haben.
Oh je. Und bei dem Schweinkram, den wir so erzählen, oh Gott, das wird peinlich.
Ja, wir haben da extra so einen Sticker, dass wir irgendwelchen Scheiß sagen, ne? Wie war das? Parental Advisory, hast du nicht gesehen?
Ja, jugendgefährdende Inhalte, meinst du?
Oh ja.
Ja, jetzt haben wir ja gerade schon unser Unboxing gehört von dem Paket, was uns Kornbar geschickt hat. Ich muss auch schon gestehen, ich habe ja ein bisschen was gekostet und es war verdammt lecker.
Arsch.
Ja, du kriegst doch.
Das war der erste Aufkleber. Das war der erste Aufkleber. Ich habe Arsch gesagt. Juhu.
Ja, war echt lecker. Ich habe diesen Beerenmix probiert mit Vanille. War sehr lecker. Also da könnte ich mich reinlegen. Aber du kriegst deinen Teil auch noch zugeschickt. Promise.
Also wenn du dich reingelegt hast, ja, dann ist das bitte alleine. Ich muss das nicht. Nein. Kein nacktes Buffet mit Popcorn. Das ist mir irgendwie komisch. Nee.
Nein. Du kriegst frisch, also kriegst versiegelte Päckchen. Alles gut. Alles hygienisch einwandfrei.
Nicht, dass wir dich nur auf eine Idee bringen, ne? Mit Popcorn, mit Kältearoma. Gut gekühlt. Oh.
Das wäre dann unser erster Only-Fan-Service.
Genau, Popcorn mit herbem Moschusaroma.
Oh, was? Bilder aus meinem Kopf. Oh,
scheiße. Ich bin mal kurz auf dem Klo. Ich muss mir meinen Mund mit Wasserstoff ausspülen. Ey.
Ich glaube, jetzt haben einige Leute wieder gleich ausgeschaltet. Wir haben Kunden verloren.
Ne, schick die Rechnung an Kälte, falls er das Armaturenbrett gerade voll reiert. Und der zweite Aufkleber.
Aber so. Ich sehe, du hast ein neues Mikro. Das kommt mir so bekannt vor.
Ja, ich hoffe, das hört man auch, dass das Mikro un petit peu besser ist.
Wird auch endlich mal Zeit für Episode 3, endlich mal ein neues Mikro.
Ja, nachdem ich so viel ausprobiert habe und mir gedacht habe, okay, dann kauf mal lieber eins, bevor du jetzt irgendwas zusammenlötest.
Aber deins leuchtet genauso schön wie meins.
Ja, das ist aber auch so ein Beschiss. Ich dachte, das leuchtet denn hier irgendwie nach Input oder sowas? Nee, das leuchtet einfach nur in verschiedenen Farben, wann es will.
Genau, aber ist auch schön, gibt ein bisschen Ambiente. Wird ein bisschen kuschelig, wenn wir beide reden.
Scheiß Ambiente, ich werde hier noch so ein Epileptiker, so oft wieder denkt, die Farbe wechselt.
Ach, hör doch auf, man muss halt einfach mal deine Tabletten wieder nehmen.
Nee, ich will ja nur eine Ausrede haben, wenn ich hier blöd rumzappel.
Das tust du auch so.
Ja. Also ja. Nur kurz zur Erklärung, manche Störgeräusche, die wir manchmal aufgenommen haben, haben wir festgestellt, das liegt daran, dass Carsten auf dem Stuhl relativ, sag mal, beweglich ist.
Ja, bist halt so ein kleines ADHS-Kind.
Klein? Ich bin 1,87.
Ja, komm, immer noch kleiner als ich. Ein bisschen.
Alter, zieh mal die Buffalos aus. Übrigens, war meine ersten Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen, ne? Dann ziehst du aus Old Neukölln, dann in Nordrhein-Westfalen und dann laufen da Jugendliche entgegen. So Anfang der 2000er Jahre war das dann so. Also männliche Jugendliche in Buffalos.
Du wirst lachen, das wird wieder in.
Ja, aber. Ich kannte das noch, sag ich mal, in meiner Jugend so, ne, die Mädels tragen Buffalos und dann kommen dir so ja. Pseudo-Hardcore-Typen entgegen mit Buffalos und denkst dir, ja okay, rein, Hochwasser, von mir aus.
Hat wahrscheinlich praktische Gründe.
Ja, hat wahrscheinlich gedacht, das ist ein Pontonbrücke an den Füßen.
Ja Mensch, wir sind jetzt in unserer dritten Episode. Das ist doch, ich finde das ziemlich cool. Ich meine, der Zug nimmt langsam Fahrt auf. Wir kriegen immer mehr Follower auf Instagram und auch immer mehr Zuhörer. Ich finde das richtig mega.
The Road to ELF. Ach nee, das war ein anderes Lied, sorry. Nein, Entschuldigung, ich wollte nicht schon Instagram anfangen.
Ein paar Kommentare haben wir auch schon wieder bekommen. Coach Nein. Alex, der ist, glaube ich, U13-Trainer bei den Düsseldorf Panther, wenn ich mich nicht irre.
Und wenn ich mich nicht irre, sogar bei der Panther GFL-2-Mannschaft inzwischen, so Videoscouting und sowas, ja.
Ja, Videoscouting, genau, da war auch was.
Ja, das macht ihn sehr sympathisch. Ja, das macht ihn sehr sympathisch. Ich liebe Scouten.
Ja, und der sagte uns, ja, viel Content, kurzweiliger Talk und die Idee, kleine Vereine und Programme vorzustellen, die findet er ziemlich cool. Und das freut uns sehr. Da haben wir auch so ein bisschen... Ja, was heißt, wir haben ordentlichen Zuspruch dafür bekommen. Und da haben sich auch schon einige Leute gemeldet, die da gerne mitmachen würden. Das finde ich ziemlich toll.
Ja, da bin ich auch sehr positiv überrascht über den, doch schnellen Zuspruch. Wie viele Leute sich gemeldet haben, wie viele Leute man gefragt haben, die sofort gesagt haben, jo, mach ich.
Ja, da scheint es einen Bedarf zu geben.
Also nicht mal großartig gefragt, ja, wie, warum, sondern einfach, jo, mach ich.
Ja. Ja? Das finde ich cool. Ziemlich cool. Ja. Bei dir hat sich doch auch jemand gemeldet, oder?
Ein ehemaliger Mitspieler von mir, der Christian. Er fand es relativ cool, dass wir in der zweiten Episode das Feedback zur doch ziemlich langen Länge mal einfach mal ansprechen und dann einfach nochmal souverän noch eine Stunde draufballern.
Ja. Das ist so nach dem Motto, hold my beer.
Hold my beer, ne? Wir können noch länger. Ne? Also ich muss mal kurz spoilern. Ne? Wir haben ein Paket, da können wir 4 Stunden Podcast im Monat aufnehmen. Haben wir auch prompt überzogen. Also wir sind gerade im Podcast-Dispo. Bald kommt der Podcast-Swegert vorbei mit einem Whiteboard und rechnet uns die Minuten vor. Nee, aber er fand den geilsten Seitenhiebenden von uns, dass wir dann einfach mal Don't Believe the Hype auf die Playlist ballern.
Ich glaube, das wird auch der Titel unserer heutigen Folge, ne? Don't Believe the Hype.
Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Wir sind Ungläubige.
Definitiv. Und wahrscheinlich werden sie uns dafür auch köpfen aus der ELF, aber sei es drum, dann sterben wir halt den Märtyrer tot. Kein Problem.
Ja, man könnte ja auch sagen, wir kriegen Stadionverbot, aber naja,
es adelt
erstmal, ne? Und zweitens brauchen die erstmal ein Stadion.
Wo sie uns raushalten müssten.
Genau, also wir haben schon das Verbot und die müssen erstmal ins Stadion, ne? Also treffen wir uns in der Mitte.
Genau, und da es ja auch Episode 3 ist und wir beide Star Wars Nerds sind, kriegt die Folge noch den Untertitel Die Rache der Coach Potatoes.
Ja, schnallt euch an.
Ja, und dann hatte ich auch noch eine Rückmeldung bekommen von Ulrike, die ist Teammutti bei den Wittenberg Saints. Und die fand unseren Podcast auch ganz toll und ich glaube, die möchten sogar auch bei uns mitmachen als Interviewpartner und möchten sich auch mal vorstellen.
Wie geil ist das denn?
Finde ich total cool. Und sie sagte auch gleich, dass sie uns gehört hat, als sie auf dem Weg nach Mecklenburg-Vorpommern war. Ja? Finde ich cool. Ne? Nehmt uns mit auf euren Roadtrip. Wir sind euer Partner auf dem Weg in die Reise, auf der Reise in den Sonnenuntergang. Iha.
Wir reichen bis zum Horizont.
Yeah. Ja, und wenn ihr uns auch mal erzählen wollt, zu welcher Gelegenheit ihr uns hört, immer her damit. Freut uns sehr, wenn wir mal hören, was wo ihr uns so hört. Und erzählt uns eure Geschichten. Und ich habe mir jetzt mal so Gedanken gemacht, beziehungsweise ich habe da mal gegrübelt. Mittlerweile sind es ja schon ein paar Städtchen, die da zusammengekommen sind, in der man uns hört. Also klar, Berlin, Düsseldorf, logisch. Neuss hat mal letzte Woche, vor 2 Wochen, in unserem Podcast den Mirza, der hört uns ja da auch. Mönchengladbach, ja. Da werden wir auch gehört, ist logisch. Frankfurt mit den Kornbars, die hören uns dort. Wie gerade eben erwähnt, Wittenberg. Und dann kommt auch noch Erkner. In Rostock hört man uns. Ui. Vermutlich auch in Dachau in Bayern. Da versuche ich auch nochmal einen Interviewpartner ranzukriegen.
Oh, Dachau, wie geil.
Ja, das wäre auch mal ganz nett, wenn man uns da im Süden auch hören würde. Und Wollen wir schon spoilern?
Also ja? Süden ist gut.
Der kommt dann auch raus.
Also wir haben so eine kleine Stadt südlich von München aufgetan. Da kriegen wir dann auch bald einen Interviewpartner, nämlich Mailand. Ich muss jetzt an dieser Mailand. Stelle. Ja, ich muss an dieser Stelle gestehen, ne? Olle Carsten, vierte Klasse, ne? Muttern sagt, komm, wir fahren nach Mailand und damals war ich in Erdkunde wirklich nicht gut. Wirklich nicht. Ich dachte, wir fahren irgendwo nach Bayern. Ja, war richtig. Bayern auch, ja. Als wir dann durch Österreich gefahren sind, habe ich mir gedacht, so, okay, irgendwas ist ja komisch. Warum halten wir nicht? Klingt jetzt ein bisschen komisch, denn die italienische Grenze. Und dann dachte ich mir so, wieso hat er einen deutschen Namen? Wieso sind wir in Milano und nicht in Mailand? Hallo, ich bin klein, ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber ich habe zum ersten Mal mein Leben Lasagne gegessen und das in Italien.
Und war's gut?
Ja, es war eine Autobahnraststätte, aber Mann, war das gut. Mann, war die riesig. Lasagne. Ich konnte gar viel auf einmal verstehen.
Ich hatte jetzt auch folgende Idee. Vielleicht kaufe ich mir oder bestelle mir eine Deutschlandkarte und werde dann dort mal ranpinnen, wo wir überall gehört werden. Und vielleicht auch, welche Teams sich dann mal bei uns gemeldet haben. Dass man da mal so einen grafischen Überblick bekommt. Dann mache ich irgendwann mal ein Foto von.
Das ist mal nice.
Ja, dann kann man das mal so ein bisschen nachverfolgen und irgendwann ist die ganze Deutschlandkarte voll.
Haha, dann haben wir sie alle abgekaspert. Dann können wir so ein unsägliches, so ein Abi-Motto-T-Shirt drucken, ne? mit noch einem blöden, mit einer anderen blöden Idee.
Nein. Davor könnte man es ja dann so machen, ab einer Zuhörerschaft von 1000 Leuten pro Ort wechselt sich die Fähnchenfarbe von Blau und Rot oder sowas.
Gott. Also ich muss ja gestehen, als wir damals, als wir noch Jugend gespielt haben und dann auch quer durch Deutschland gefahren sind, es war nochmal witzig, wenn du dann mal so in Bremen warst und feststellst, oh, Bremen besteht mehr als nur ein Sportplatz oder ein Stadion, genauso wie Hamburg oder irgendwie sowas, ne? Oder Lübeck.
Haben die noch einen Hafen?
Ja, so, ach, hier wohnen ja auch Menschen.
Gott.
Ja, also als Fußballspieler, Fußballcoach kommst du teilweise extrem weit in Deutschland rum, ne? Und
aber siehst nichts davon.
Aber siehst du überhaupt nichts davon, ne? Also
außer Autobahnen.
Ja, außer Autobahnen, Raststätten und zigtausend hier von diesen komischen hier Dingern da, diese Gutscheine gekriegst, wenn du pinkeln gehst.
Ja, und McDonald's. Irgendwann kennst du jede McDonald's-Filiale zwischen München und Bremerhaven.
Ja, und vor allem, wie schlimm das ist, wenn du mal einen Busfahrer hast, der dann nicht zu McDonald's fährt.
Oh, sondern das gibt eine Krise.
Und dann zu Burger King, ne? Und ich muss ehrlich gestehen, ne? Wir rennen da rein zum Burger King. Und ich war die ganze Zeit der festen Überzeugung, wir sind bei McDonald's.
Hast du also auf den Kopf gekriegt, oder was?
Es war natürlich nach dem Spiel. Ich war irgendwie nicht ganz da, glaube ich, ne? Aber ich habe wirklich Chicken McNuggets bestellt, ne?
Aber das war doch mal eine coole Story für die nächste Episode. Unsere besten Aussetzer nach dem Spiel.
Es war kein Aussetzer, sie hat sie mir gegeben.
Nein, ich meine, nicht zu wissen, wo man ist und so eine Geschichten.
Was?
Genau.
Ja.
Aber das ist auch natürlich ein gutes Thema, Auswärtsfahrten. Da haben wir uns ja auch nochmal ein Best of Five überlegt. 5 wichtige Utensilien, die man auf jeden Fall für eine Auswärtsfahrt braucht, die einem das Leben im Bus angenehmer machen.
Jo.
Na, das gibt's dann nachher im Interview. Na, heute gibt's das zweite Interview. Wer das ist, verraten wir dann kurz vorher. Und dann werden wir nach dem Interview auch noch den oder die Gewinnerin unseres Gewinnspiels dann announcen. Wir hatten ja letzte Episode unser Gewinnspiel vorgestellt. Zu gewinnen gibt es eine Probepackung von Popcorn, viele oder einige verschiedene Sorten von ultra leckerem Popcorn. Ihr habt es im Unboxing gehört. Da dürft ihr euch auf was freuen.
Beim nächsten Mal gibt es Kältegeschmack zu gewinnen.
Was für ein herber Geschmack. Obwohl, eigentlich bin ich ja ein ganz süßer. So viel Schoki wie ich wurde
da. Knusprigen Bartstoppeln.
Oh, jetzt wird's echt too much. Oh, ja. Wollen wir langsam mal Business Talk machen?
Ja, besser ist.
Sonst kommen wir wieder zu nix. So, was haben wir denn heute? ein bisschen die News aus der AFVD-Welt. Die Nationalmannschaft hat einen neuen Coach, Jordan Neumann.
Wo kommt der her?
Das ist der Head Coach von Schwäbisch Hall und ist mit denen auch zweifacher deutscher Meister geworden. Also kann schon auf jeden Fall was vorweisen.
Sag mal, Schwäbisch Hall, die hatten ja einige gute Coaches bisher und auch erfolgreich. Also irgendwas machen die da richtig, ne?
Ist ein gutes Programm, ja. Die sind regelmäßig mit dabei, also auf jeden Fall immer in den Playoffs mit dabei und wie gesagt, die letzten Mal auch zweimal deutscher Meister geworden unter Jordan Neumann und der Martin Hanselmann, der war ja auch dort, der hat, ist ja auch mit denen deutscher Meister geworden und war auch eben National Coach, also Chef vom, vom deutschen Nationalteam. Und der hat ja jetzt ja auch nochmal... Was heißt nochmal? Also er hat jetzt zu diesem Thema ERF hat er ja auch nochmal irgendwie ein Statement verfasst, was ja auch ziemlich interessant war.
Ja, was uns ja auch so ein bisschen bestätigt hat. Und sowas, ja. Ja, und ja. Ich muss ja sagen, Hanselmann und Co., das sind ja Leute, die gehen ja in einen Verein rein mit einem Konzept und einem Programm. Und was viele Vereine leider Gottes immer noch falsch machen, ist, die holen sich einen Coach mit einem Programm für ein Jahr. Ja. Und so ein Programm braucht halt 3 Jahre oder so, bis es langsam mal fruchtet. Ja, aber dann fruchtet es, ne? Aber dann muss es leider Gottes auch noch weiter beibehalten. Und da sieht man halt, ein Schwäbisch Hall läuft.
Ja, also die haben anscheinend einen guten sozialistischen 5-Jahres-Plan.
Vielleicht sogar mehr anscheinend.
Oder mehr, ja.
Ja.
Dann war ja die zweite, wollten wir nochmal auf das, was Herr Hanselmann geäußert hat, nochmal eingehen?
Ja, der Herr Hanselmann hat ein ziemlich langes Statement abgegeben. Wir werden es euch jetzt nicht in aller Länge vorlesen. Aber im Prinzip hat er mal auseinanderklamüsert, wie es jetzt momentan so aussieht. Nicht nur aus Sicht eines Funktionärs, sondern mehr aus Sicht eines Sportlers in Sachen EL11 und Restart 21. Und wenn ich mich recht entsinne, war im Prinzip das Resümee, es muss in den Verband halt leider neuer Wind rein. Der Verband hat nicht alles falsch gemacht, ne? Aber es wird halt mal Zeit für einen Wechsel.
Ja, irgendwann wird man halt auch mal betriebsblind und sieht nicht mehr, was dort falsch läuft oder was dort an aktuellen Themen reinkommt, beziehungsweise kann auch seine Mitglieder nicht mehr verstehen, warum die jetzt anfangen zu nörgeln. Und ich finde auch, irgendwann wird es dann halt mal Zeit, dass man eben jemand Frisches dazu holt, der mit der Problematik irgendwie vertraut ist. Und versucht dann auch mal neue Lösungsansätze zu finden. Das ist ganz normal und wichtig.
Ich meine, apropos Problematiken, die haben ja beim Verband ja viele Problematiken erkannt. Ne? Man kann ja nicht sagen, dass sie nach über 20 Jahren in der Schwitze, dass sie da kein Auge haben für Problematiken. Leider nur halt eine ziemliche Latenz in der Reaktion. Und da mal ein kurzer Übergang. Da haben sie dann auch im Oktober erkannt, beispielsweise Frauenfußball, da muss ich auch mal was tun.
Definitiv, die wurden ja lange stiefmütterlich behandelt.
Ja, ja, sehr stiefmütterlich, muss man ja sagen. Das wissen wir ja beide aus eigener leidlicher Erfahrung.
Ja.
Da haben sie jetzt wieder eine Expertenkommission ins Leben gerufen. Wurde jetzt auch mal wieder Zeit, das mal zu aktivieren, das Ganze. Da sind auch, sag ich mal, namhafte Leute dabei. Der Head Coach von Stuttgart Scorpions, der Jörg Seiss. Der Tom Balko, der nicht nur Head Coach der Berlin Knights ist, sondern Leistungssportdirektor Frauenbereich im AVD, ist ja auch jemand, der Ahnung hat, ne? Der war ja auch da, wenn ich mich recht erinnere, bei den Cobra Ladies und so weiter und so fort. Mhm. Und glaube Nazio damals auch noch. Denn aus Nordrhein-Westfalen, die Mechthild Süper, die Nordrhein-Westfalen den Frauenfußball beäugt und betreut. Auch natürlich auch der Chef persönlich, Robert Huber. So. Gut, jetzt, wenn ich nicht mehr weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis. Nein, die haben jetzt natürlich auch eine Zielsetzung, ne? Nämlich, sie wollen den speziellen Anforderungen des Frauenfußballs mal in Augenschein nehmen und mal gucken, wie man es alles auf gut Deutsch besser machen kann.
Und hat das wäre zu wünschen.
Genau. Aber was läuft eigentlich schief im Staate Dänemark? Ne? Sollte ein erstes Zusammentreffen, wurde im Oktober announced. Anfang Oktober, 1.10. original war die Meldung. Und was ist seitdem passiert, Kälte?
Vermutlich nichts.
Richtig, man liest und hört ja nichts.
Ist ja auch Corona, Mensch, was erwartest du? Ich meine, es ist halt schwierig, mal digital zusammenzukommen.
Ja, das ist total schwierig, ne? Also, nee, also es ist jetzt ohne den Leuten jetzt einen Vorwurf machen zu wollen, ich sehe es nur gerade momentan ein bisschen symptomatisch für den Frauenfußball, weil, wie du schon gesagt hast, es wurde bisher jahrelang sehr, sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Und mein Tenor ist momentan Frauenfußball verbandsseitig leider Gottes viel Lärm um nix. Ja.
Ja.
Ich erinnere mich, vor über 10 Jahren gab es dann meine zweite Damen-Bundesliga. Die war zuerst eine Aufbauliga. Und weißt du, in was für Modus sie spielen?
Ja, natürlich weiß ich das. Also mit Neuner-Football in der zweiten Bundesliga zu spielen, finde ich jetzt, ist kein Aushängeschild. Also das muss man nicht unbedingt zweite Bundesliga nennen, aber ich glaube, das hat eben halt auch andere Gründe.
Ja, ich denke mal, es ist natürlich, zuerst ist es halt eine Aufbauliga, um, sag ich mal, Teams in Spielbetrieb zu bringen.
Was an sich ja auch wirklich vernünftig ist.
Ja, es ist eine super Idee für den Anfang. Ne? Nordrhein-Westfalen ist sogar einen Schritt weiter gegangen vor 10 Jahren und ich glaube vor 10 Jahren war das und haben dann für kleinere Teams wie damals noch die Aachen Vampires und so weiter eine Fünferliga aufgemacht. Also sprich 5 gegen 5, ein viel zu kleines Feld. Derjenige, der damals das Regelbuch geschrieben hat, der hatte mir damals mal im Vertrauen gesagt, er hat es mir als Spaß geschrieben und war dann ganz erschüttert, als Leute dann nach dem Regelwerk gespielt haben.
Wobei man dann aber auch natürlich fragen kann, muss man jetzt beim Fünfer-Football wirklich mit Ausrüstung spielen? Reicht das nicht, wenn man Flag-Football daraus macht?
Ja, ich meine, es sind ein paar Sachen, ist an sich gut, wenn du Football aufbauen willst in irgendwelchen entlegenen Gegenden, du hast nicht genug Leute und willst erstmal Spielbetrieb haben. Ne? Und das war jahrelang eins der Probleme der zweiten Damen-Bundesliga. Es gab viele Teams, die sich in der zweiten Bundesliga, sag ich mal, sehr wohl gefühlt haben und gesagt haben, ey, Neuner Football ist unser Ding, können wir gut spielen. Mhm. Weil, wenn du Erster oder Zweiter wirst in der zweiten Damen-Bundesliga, es gab ja jahrelang keinen Aufstiegszwang. Ja. Wie kommst du in die erste Damen-Bundesliga?
Indem du Elber anmeldest.
Ja, das war's, ne? Ne?
Ja. Eine kleine Lizenz. Mehr Qualifikation brauchst du dafür nicht.
Nee, eine Vergleich zur GFL, lächerliche Summe an Lizenzgebühr zahlen, finde ich auch gut so, weil Frauenfußball hat nicht die finanziellen Mittel. Ja. Nein. Aber das war's dann auch schon. Und erst seit, lass mich jetzt lügen, 4 Jahren, glaube ich, gibt's ja so eine Art Aufstiegszwang. Der erste und zweite in der Damen-Bundesliga, hat die Verpflichtung aufzusteigen und wenn sie die nicht wahrnehmen, müssen sie halt was zahlen. Ja. Und wie Olle Springwald mal gesagt hat, es kann halt nicht sein, dass manche Teams nicht DBL einspielen wollen, obwohl sie so 50 Mädels am Seitenrand haben beim Spieltag. Ja. Weil sie keine Lust haben, von den Cobra-Ladies verprügelt zu werden.
Ja, aber das ist dann halt auch irgendwie eine Einstellung, die finde ich ein bisschen feige. Ne? Also gut, die Cobras sind jetzt wie oft Meister geworden? 14 Mal. Ich habe ja auch bei den Cobra-Ladies etwas mitgecoacht. Ich war einmal ein Jahr, 2010 war ich wirklich ein Jahr O-Line-Trainer bei den Cobra-Ladies. Ansonsten habe ich sie immer so zwischendurch begleitet, weil ich ja bei den Cobras an sich als Trainer aktiv war, sowohl in der Jugend als bei den Männern, und habe immer parallel mal ein bisschen mitgeholfen. Und ja, sie sind 14 Mal Meister geworden und das haben sie sich halt auch verdient, weil sie hart gearbeitet haben. Aber jedes andere Team sollte sich das einfach mal als Ansporn nehmen und versuchen, das sportlich zu sehen und das Ding zu knacken. Ne? Ich meine, die kochen ja auch nur mit Wasser, aber sie sind halt strukturierter.
Ja, und das
ist auch, was ich sehe, ist halt, der Verband, egal ob es jetzt der AVD oder die einzelnen Landesverbände sind, die müssten einfach mal drauf schauen, dass die Coaches gerade im Ladies Football und im Kinderfootball wesentlich besser geschult werden und nicht alleine gelassen werden. Weil, wie wir es ja mal angedeutet haben, meistens sind es ja Trainer im Frauenfootball, die es machen, weil sonst kein anderer da ist. Und gerade die Trainer musst du da irgendwie versuchen zu unterstützen, damit dieses Programm an Fahrt aufnehmen kann, dass da qualifizierter Input reinkommt. Und das ist das Problem, was ich halt sehe und was mich absolut nervt. Ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen rumgekommen im Frauenfootball. Ich habe ja viele Kliniks gegeben für O-Line und Longsnaps und dergleichen. Und ich habe viele Trainer einfach gesehen, die da alleine gelassen werden. Und das ist ein Ding, das muss man ändern.
Also wir hatten vor 10 Jahren, glaube ich, war das letzte oder vorletzte Mal, dass es mal eine Coaching-Convention nur für Ladies-Football gab.
Ja, das war eine sehr geile Aktion, da habe ich auch teilgenommen dran,
ja, das
auch
als Sprecher. Ja, das war auch an sich jetzt aus Coaching-Sicht total geil, weil du bekommst in eine Convention, die genau auf das Thema Ladies-Football gemünzt ist, ne? Mit den ganzen Besonderheiten, die man halt hat. Und das Einzige, was momentan in dieser Art und Weise passiert ist, glaube ich, in München gab es jetzt auch mal wieder ein Scrimmage-Wochenende. Das ist aber leider Gottes sehr, sehr wenig und es passiert dann alles, quasi fast alles, nur auf Initiative der Vereine selber. Und das ist so typisch Ladies-Football, ne? Die Ladies kümmern um sich selber.
Das ist das, was sie am besten können, sich selbst organisieren.
Ja, weil sie es teilweise müssen.
Richtig, aus der Not eine Tugend machen.
Aus der Not eine Tugend machen. In Nordrhein-Westfalen haben wir jetzt auch seit, glaube 9 Jahren ein jährliches NRW-Trainingscamp. Ist eine super Sache. Da kommen die ganzen Ladies aus NRW zusammen und machen mal 2 Tage ein Trainingslager. Mhm. Und was dann halt da so auffällt, da merkst du dann auch so dieses Gefälle an dem, was die Ladies so beigebracht kriegen. Ich meine, hast ja überall, ne? In jeder Liga hast du irgendwie so ein kleines Gefälle drin. Aber da merkst du auch, wo das Hauptaugenmerk verbandseitig liegt, nicht Nordrhein-Westfalener Verband, sondern halt DBL 1 und DBL 2. Ja, die Teams zahlen ihre Lizenzgebühren und das war's. Also ist zumindest mein Eindruck. Und das ist etwas, was nicht gut läuft.
Abschließend zu dem Thema würde ich halt auch nochmal gerne appellieren. Also von den Cobra Ladies wurde ja damals auch dieses Scrimmage-Wochenende, das berühmt-berüchtigte, veranstaltet. Da sind ja dann aus ganz Deutschland Footballerinnen dazugekommen. Und dann wurde ein Tag trainiert und der zweite Tag wurde so ein kleines Spiel ausgetragen, damit eben auch gerade neue, die keinen Einsatz in der Saison hatten, mal dazu kommen, speziell gecoacht zu werden und ein Spiel zu machen. Das war ein Mega-Erfolg. Das ging ja mehrere Jahre hintereinander, ist leider eingeschlafen. Bitte, wer sich da angesprochen fühlt, organisiert wieder so ein Ding. Das ist einfach mega, wenn da wirklich aus ganz Deutschland Frauen zusammenkommen und Football zusammenspielen. Das ist einfach toll. Und so wie wir auch gerade angedeutet haben, diese Ladies Convention, die wurde ja auch von den Cobra Ladies damals organisiert. Das gab es leider nur 2 Jahre in Folge, dann ist es wieder eingeschlafen. Das war eine Aktion, die wurde von den Spielerinnen organisiert. Da wurden dann halt Coaches gefragt, wollt ihr daran teilnehmen? Teilnahme ist kostenlos, aber bitte bereitet einfach ein Thema vor, was ihr dann eben vortragen möchtet. Zum Beispiel, wie ihr Training in eurem Team halt gestaltet. Was ist euch da wichtig oder was ist euer Lieblingsthema? Ich hatte damals zum Beispiel Training mit einem Medizinball vorgetragen, was man damit alles machen kann, wie man damit eine O-Line coachen kann. Und wie gesagt, das war für die Coaches kostenlos. Und das hatte ich ja auch zum Beispiel eurem Head Coach Frank auch schon mal irgendwie versucht mit auf den Weg zu geben, wenn sowas wieder mal stattfinden sollte, das wäre richtig toll, das würde uns Ladies Football weiterbringen und derjenige, der es macht, der hat ja dann auch so eine Art Benefit, ne? Der was Gutes tut, ne? Kann sich damit ein bisschen in den Medien und im Verband präsent machen. Sollte man wirklich mal ins Auge fassen, sowas zu tun. Also ich würde es toll finden, wenn sowas mal wieder gäbe und ich bin da auch immer einer, da biete ich auch meine Hilfe an, wenn irgendwie sowas mal im Gespräch sein sollte.
Ja, vor allem jetzt, sag ich mal, nur den informellen Austausch angeht, haben wir jetzt durch Corona viel dazugelernt. Das kann man auch entsprechend nutzen. Aber selbst auch Appell von mir an die Coaches, ne, vernetzt euch. Ihr werdet feststellen, die Probleme, die ihr habt, die ihr aus dem Herren- oder Jugendbereich gar nicht kennt, die haben die anderen auch.
Na, ihr seid nicht alleine.
Richtig.
Bist du wichtig?
Ja.
Hast dein Handy nie ausgemacht, du Schlingel?
Nee, mein scheiß fucking Tablet. Und der nächste Aufkleber.
Hast du mitbekommen, also bei uns hat der Landesverband so eine kleine Grafik rumgeschickt, so von wegen, ab wann Training wieder möglich wäre und tut jetzt irgendwie ein bisschen so, als wäre das bald so. Unsere Spieler sind auch schon Feuer und Flamme und ich musste erstmal sagen, ruhig,
oh,
Jungs,
ja,
ruhig.
Oh, ja. Ja, da hatten wir auch lustige Bilder bekommen, jetzt nicht vom Verband, sondern so generell hier im Bundesland. Und eins muss ich jetzt mal bei aller politischen Zurückhaltung sagen, einfach nur aus Coaches Sicht, bin die ersten 10, 15 Minuten nicht mehr mitgekommen mit diesen ganzen Regelungen und so weiter und so fort. Also ich kann uns nur sagen, wie es jetzt in Nordrhein-Westfalen ist. Es bleibt jetzt momentan so, wie es ist.
Ja, ja, also wir haben jetzt irgendwie so die Info, ne, ab einer Inzidenz 50 und dann 14 Tage später, also diese Inzidenz muss 14 Tage lang stabil bleiben, dann wird Kontaktsport draußen wieder möglich sein. Und wir sind jetzt bei einer Inzidenz von 70, Tendenz steigend.
Ja, wir sind jetzt momentan bei 64 aufgerundet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und bei uns ist es so, dieses Schaubild, was am Mittwoch von der Bundesregierung und den Landesregierungen veröffentlicht worden ist, das ist jetzt hier in der Corona-Schutzverordnung Nordrhein-Westfalen nicht 1:1 übernommen worden, sondern wahrscheinlich mehr so als Maßstab, nämlich wenn die Inzidenz eine bestimmte Zeit lang niedrig bleibt, dann kann die Kommune bzw. die Stadt dann mit Absprache mit der Landesregierung Nordrhein-Westfalen entscheiden, okay, wir lockern die Maßnahmen. Das steht in der Corona-Schutzverordnung Nordrhein-Westfalen drin, aber auch nicht mehr. Also steht auch nicht drin, wie sie die Maßnahmen lockern, sondern nur, dass es könnte nach Rücksprache.
Jede Konzept fehlt mal wieder völlig.
Ja. Ja, und da warte ich dann auch noch verbandsseitig dann mal auf Informationen, beziehungsweise jetzt bei uns konkret dann auch noch auf Informationen. Wir haben jetzt die Maßgaben, wie es jetzt eventuell kommen kann, ob es jetzt steigt oder fällt. Sei jetzt mal lassen, wir reden jetzt mal vom positiven Fall, die Zahlen sinken. Was mich dann interessiert ist, ja, es gibt Hygienekonzepte, also die Vereine haben Hygienekonzepte, weil das Hygienekonzept vom Bundesverband, das lassen wir dann besser mal außen vor, weil wir sprengen sonst den Rahmen. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann komplett umgesetzt wird. Ich habe es jetzt nämlich in Italien gesehen. Also, ich war nicht in Italien, aber ich habe es gesehen online. Die haben Tests gemacht vor dem Trainingslager.
Ist ja vernünftig, wenn du so einen Test hast.
Ne? Ja, ja, definitiv. Ne? Also, meine Allerwerteste, die arbeitet im Altenheim, muss sich alle zwei Tage testen lassen und kriegt dann immer da so einen Rührstab in die Nase gerammt. Viel Spaß.
Ja, aber was dann da wieder fehlt, ist ja dann auch die Andeutung eines Hygienekonzepts. Also da wirst du ja wieder völlig alleine gelassen mit. Und vom Verband hatten wir dann halt so eine Grafik gekriegt mit vier möglichen Schritten hin zur Öffnung. Und da stand halt auch nichts von Inzidenzzahlen. Das kam jetzt von der Bundesregierung. Also ohne diese Testung würde ich einfach mal ganz locker sagen, vor Ostern passiert definitiv nichts. Und ja, dann sind die Vereine wahrscheinlich selber in der Verantwortung, sich diese Tests dann zuzulegen und sich von jedem Spieler halt vor Trainingsantritt diesen Test vorzeigen zu lassen.
Also grundsätzlich können wir sagen, also Trainingsbetrieb perspektivisch könnte langsam wieder anlaufen. Wir in Nordrhein-Westfalen dürfen momentan 1:1 Coaching machen auf gut Deutsch. Ne? Ja. Ja, das war's. Aber das ist jetzt noch weiter entfernt von dem, was wir normalerweise machen können. Wer die Zeit und Muße hat, ist richtig geil.
Und die ersten zwei Teams haben ja schon mal gepostet, dass sie jetzt wieder Training aufnehmen. Also klar, so mit Einzeltraining und so. Hm. Ich glaube, die Krefelder waren sogar mit dabei. Die haben jetzt ein Foto gepostet, dass sie wieder auf dem Feld sind. Ja, die aber haben natürlich eben auch mit dieser 1:1-Situation. Ne?
Genau, da sind jetzt die Teams zum Vorteil, die wirklich viele Coaches haben. Ne? Also beispielsweise, wenn du jetzt eine Jugendmannschaft hast mit 15 Trainern, dann kannst du es grob gestemmt kriegen. Ist natürlich total scheiße, aber besser als nix. Soweit, so gut. Andere Teams, glaube ich, wie die Thirsty Razorbacks, die fallen in ihrem Bundesland unter eine Profisportregelung und die dürfen trainieren. Die dürfen schon vorher schon trainieren. Ne? Und das ist eine so kleine Wettbewerbsverzerrung. Halten wir fest.
Kriegen die auch was von den Corona-Hilfen, die der AVD jetzt besorgt hat?
Boah, meine Fresse, da reden wir gleich drüber. Ich rede ruhig, ey. Ist aber auch so eine Nummer, ne?
Ja, aber wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, Carsten. Ja,
genau.
Dispo und so.
Oh, scheiße, Dispo, ja. Finanzen, ui. Aber was ich auch gesehen habe, ne? Mecklenburg-Vorpommern, der Verband.
Ja,
ne?
Ja. Genau, wollte ich gerade ansprechen. Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt der erste Verband, der schon gesagt hat, sie sehen von einer Saison jetzt schon ab. Mhm. Und haben sie damit gecancelt. Und das Einzige, was sie versuchen zu machen, ist halt innerhalb des Bundeslands ein paar Freundschaftsspiele zu organisieren. Finde ich schon relativ wegweisend, wenn da jetzt der erste Landesverband schon sagt, nein, wir rechnen mit keiner Saison, können wir nicht machen, Trainingszeiten und so bis zu einer möglichen Saison, wenn so kurz. Sollte man auch an anderer Stelle mal drüber nachdenken.
Wen meinst du?
Also bei uns ist es jetzt so, einer unserer Vorstandsmitglieder hat jetzt eine Petition auf den Weg gebracht, nach dem Motto, öffnet den Jugendsport wieder. Finde ich an sich sehr ehrenwert, aber ich habe da eben halt auch so ein bisschen eine andere Meinung zu. Klar, aus Sicht eines Vereins ist es wichtig, dass wir wieder Sportangebote machen, um halt Mitglieder zu binden. Die Jugendlichen hauen ja ab in Scharen, was ich halt auch verstehe, wenn die Eltern sagen, okay, wenn du kein Training machen kannst, wofür bezahlen wir hier? Aber andersrum sehe ich dann halt auch, nur weil wir jetzt eine Lockerung kriegen, heißt es nicht, dass wir trainieren müssen. Es ist halt immer noch eine Risikolage, die wir da haben, und das muss jeder für sich selber abwägen, ob er das Risiko eingehen will oder nicht.
Ja, also auf gut Deutsch, man sollte wieder anfangen dürfen zu trainieren, wenn es halt vertretbar ist. Und nicht hinten anstehen irgendwelchen anderen Sachen, wo man sagt, ja, Entschuldigung mal, wir sind auch noch da, wovon man komplett vergessen wird, ne?
Ja, aber das ist dann wieder der Punkt, ne? Der AVD kümmert sich jetzt darum, dass die GFL und GFL-2-Teams Corona-Nothilfen kriegen für. Ja,
die haben sie auch schon bekommen, oder?
Genau, für entgangene Ticketeinnahmen.
Sag mal, wer hat denn das Geld bekommen, ganz genau?
Die Leute, die es beantragt haben.
Oh.
Und Und da kriegt man natürlich wieder das Gefühl, was passiert eigentlich mit den Teams darunter, also Regionalliga abwärts. Wer denkt an die? Klar kann man jetzt wieder sagen, ja, so sind die Landesverbände für verantwortlich. Aber in der Kommunikation, die der AfD so betreibt, kriegt man gerne das Gefühl, dass dem halt nur GFL und GFL 2 wichtig ist. Darum kannst du lange gucken.
Ja, es geht ja eigentlich um die, nicht um die Förderung des Footballs in GFL 1 und GFL 2, sondern der Bundesverband ist ja ein Konglomerat der ganzen Landesverbände. Also er kümmert sich eigentlich um Football in Gesamtdeutschland.
Richtig, ja. Und das Gefühl bekommt man zurzeit oder in den letzten Jahren eher nicht so.
Ja, ich habe interessanterweise, da hat's jetzt auch ein Interview gelesen bei Touchdown 24, da hat der Udo Römer, der seines Zeichens im Footballverband von Rheinland-Pfalz sitzt, der war bisher Hauptausschussvorsitzender im AfVD, also nicht im Präsidium vom AfVD, sondern Hauptausschuss. Mhm. Und der hat da mal kurz mal kundgetan, warum der im Januar zurückgetreten ist. Er ist ja nicht der Einzige.
Das war doch mal interessant.
Ja, also ich werde jetzt hier nicht komplett Touchdown 24 euch alles querlesen. Ich werde mal nur kurz mal ausholen. Ne? Kernpunkt ist im Prinzip, lest es euch mal ein Detail durch. Ich fand es sehr, sehr interessant und sehr, sehr erleuchtend. Ne? Am besten fand ich sein Statement hinsichtlich der Finanzfragen, oder wie immer wir da sind. Ja. Er hat nämlich gesagt, als Hauptausschussvorsitzender in einem öffentlichen Medium, ich hatte keinen Durchblick, ich hatte bisher darauf vertraut, dass das Präsidium das alles richtig gemacht hat. Und jetzt kommt, ich meine, ich mag dieses Wort nicht, ne? Aber er hat gesagt, er hat das Gefühl, in einigen Finanzplänen sind manche Zahlen fake.
Nein.
Das hat er gesagt. Das habe ich jetzt nicht behauptet. Ich erzähle nur das, was er gesagt hat, ne? Puh, also das ist schon ein krasser Vorwurf, ne? Aber das passt jetzt gerade momentan so ins Bild, warum der AfD gerade so in Bredouille ist und warum bei manchen Sachen auf einmal hektische Betriebsamkeit herrschte, aber an manchen Sachen dann auf einmal nichts mehr passiert. Ne? Die Eltern kommen jetzt aus dem Urlaub zurück und du merkst, scheiße, der Flieger ist gelandet, ich habe hier 3 Wochen Sauhaufen gemacht, ich muss jetzt in 10 Minuten alles aufräumen. So wirkt das gerade.
Ich möchte nicht wissen, wie deine Jugend war.
Meine Mutter wird sich noch melden bei dir.
Wieso? Willst du mir noch was in Rechnung stellen, oder was?
Nee, es ist mir wirklich passiert. Die waren wirklich im Urlaub in Florida, ne? Und ich habe echt das Ankunftsdatum verwechselt. Die sind ja, 3 Tage früher gegeben. Gekommen. Die sind 3 Tage früher gekommen, ne? Und ich dachte, diesmal räume ich rechtzeitig auf.
Und wir standen noch alle da im Schlüpper.
Nee, die meisten hatten einen an. Manche sogar den eigenen.
So, und dann ist ja im deutschen Football noch so ein bisschen was passiert. Gab ja Riesenaufregung bei den Invaders aus, wo kommen die her? Hildesheim?
Hildesheim.
Genau, und da ist ja Folgendes passiert. Die haben ja einen Nutzungsvertrag mit dem dort ansässigen Verein Eintracht Hildesheim, schlag mich tot, dass die da dieses Feld benutzen durften, was ihr Homefield ist. Und jetzt wurde dieser Vertrag gekündigt von Eintracht. Man vermutet, oder es gibt dort wohl irgendwie so ein Bauvorhaben, der Platz soll bebaut werden. Und die Hildesheimer Invaders, die stehen jetzt ab einem gewissen Zeitpunkt ohne Homefield da.
Also ich hatte sogar gelesen, das war kurzfristig. Warum auch immer man das kurzfristig kündigen kann, das ist eine Vertragsfrage. Ja, aber das finde ich auch momentan so relativ symptomatisch für deutschen Football. Ich meine, die GFL hat ja Lizenzbedingungen. Ne? Du musst ja ein Stadion nachweisen, weiß ja geil, was noch alles, ne? In diesen 80 Seiten Lizenzantrag. Aber wie viele Teams können schon behaupten, sie haben ein Stadion oder wenigstens ein Trainingsgelände oder ein Spielgelände zur freien Verfügung? Doch die wenigsten, oder?
Ja, definitiv.
Ja. Ich meine, selbst hier in Nordrhein-Westfalen, der Vorzeigetraditionsverein Düsseldorf Panther, die haben jetzt 40 Jahre gebraucht, um ein eigenes Trainingsgelände zu kriegen. Die waren bisher nur geduldet im Arena-Sportpark.
Ja, das ist ja meistens so über Duldung. Die wenigsten haben irgendwie einen Pachtvertrag, wo man sagen kann, sie können den Fang umfangreich und selbstständig nutzen, nach ihrer eigenen Fasson. Die meisten haben halt über die Kommune, über die Stadt halt beantragt, dass sie irgendwo einen Platz kriegen und kriegen dann eine Zeit zugewiesen und ansonsten müssen sie sich diesen Platz dann halt mit anderen Sportarten teilen. Das ist ja gang und gäbe.
Ja, das kann sich ja, sag mal so, als wir noch Spieler waren, haben wir uns um so einen Scheiß ja gar nicht gekümmert, ne? Und dann bist du mal irgendwann mal in Trainerposition oder andere Position und dann bekommst du ja erstmal mit, was da eigentlich für ein Rattenschwanz dran hängt, ne? Du musst fürs Wintertraining Hallenzeiten beantragen, die Richtig. Natürlich in Winterzeiten sind komischerweise die Hallen heiß begehrt, je nachdem, wo du wohnst, auch teilweise echt krass belegt. Ja.
Und je tiefer du spielst, also ligatechnisch gesehen, desto schlechter sind deine Karten. Da musst du dich erstmal hinten anstellen.
Genau, ne? Ich habe es in einer Stadt mal erlebt, da wurde mir dann noch gesagt, ne, halte dich mit dem Sportamt auf einer guten Basis. Nämlich, wenn du denen sagst, wir brauchen an diesem Freitag die Halle nicht, dann rechnen sie dir hoch an, weil, wenn du mal doch eine Halle brauchst oder jemand eine Halle mal an einem Tag nicht braucht, dann melden sie es dir, weil an, es gibt Sportvereine, nicht Footballvereine, sondern Sportvereine generell, die belegen eine Halle und kommen von viermal, vielleicht zweimal und dann benutzen den Rest nicht. Ne? Den Hausmeister ist es scheißegal.
Ja. Aber auch hier nochmal ein Tipp von uns, stellt euch mit dem Hausmeister gut. Ganz, ganz wichtig.
Oh, Gottes Willen, ja.
Wenn ihr mit dem verkackt habt, habt ihr da keinen Spaß mehr.
Ey, da habt ihr aber richtig verkackt, ne? Dann ist um 20 Uhr wirklich Trainingsende. Zappen aus Licht aus.
So, jetzt müssen wir aber noch ein bisschen auf die Tube drücken. Wir haben ja noch viel vor. Wir haben ja so in den letzten, zwei Episoden immer so ein bisschen verächtlich über Izume Fanboys gesprochen. Übrigens, wir packen jetzt das Thema ERF in so eine kleine Rubrik, die nennt sich
11 Minuten lang Elfen.
Die 11 Minuten, genau. So, und wir haben jetzt mal ein bisschen reflektiert oder wollen jetzt mal ein bisschen reflektieren, wieso triggern uns die Izume Fanboys eigentlich derart? Also ich finde es ja halt schon bedenklich, oder was heißt bedenklich, mich nervt es einfach, dass da die Leute vorm Fernseher sitzen, diesem Geschwafel von den drei oder vier Leuten da, die da rumhängen, das richtig toll finden und kennen alle Statistiken, wissen, wer wohin gedraftet oder getradet wird, aber ich habe immer nicht das Gefühl, dass sie das Spiel verstehen können. Und sind jetzt natürlich alle heiß auf diesen EFL-Kram, sollen sie auch. Aber was mich daran stört, ist halt, wenn du dir mal sagst, hast du dir da mal ein GFL-Spiel angeschaut? Ja, nö. Und ich so, wieso schaust du das da nicht mal an? Support your local team, was ist dabei? Ja, nein, sie wollen halt nur dieses Entertainment und können eben halt auch nicht nachvollziehen, was Spieler, was Trainer, was Teammanager, Betreuer und Vorstände alles durchmachen und wie viel Zeit und Schweiß die da investieren, um ihr Ding zu leben. Und das wird in diesem Format irgendwie null beachtet. Und ja. Das ist das, was mich eigentlich so stört.
Ja, das ist ja auch so ein Ausmaß, wenn man als Trainer mal irgendwo unterwegs ist und dann mal den einen oder anderen Vorstand mal erlebt hat in einem Verein, wie viele denn doch versuchen, denn diesen Entertainment-Faktor hochleben zu lassen, auch in der GFL oder GFL 2 oder gar in der Regio. Ja, das bringt mehr Zuschauer, aber wie oft ich schon erlebt habe, das sind so das eigentliche Kerngeschäft, nämlich der Verein, Förderung Football, Jugendarbeit etc., wie da so viel Außenfokus verloren worden ist wegen einer fucking Hüpfburg.
Ja, du bist da mehr beschäftigt, die Leute irgendwie zu entertainen, als dass sie sich wirklich für den Sport interessieren. Und das sehe ich halt eben auch bei diesen, also klar, viele, die sich NFL bei RAN angucken, spielen ja halt auch Football, das ist auch völlig okay. Oder gucken sich Vereinsfootball an, aber der wirklich Großteil, denke ich mir, der lässt sich da nur berieseln, guckt da Stars-Football. Und weiß nicht, was wir hier für eine Arbeit haben, um Football in Deutschland irgendwie groß zu machen und kriegen keine mediale Unterstützung.
Ja, das ist auch so ein bisschen das Gefühl, was wir auch damals hatten mit den American Bulls und sowas. Und dann gab es dann irgendwie bei Platz oder weiß ja geil, was für Läden, dann halt die tollen T-Shirts und die tollen Jacken. Ja. Und jeder mit so einer Fanboy-Jacke rumgegangen. Ich weiß, 90er Jahre hast du das Gefühl gehabt, halb Deutschland ist entweder Bayern München-Fan oder Dallas Cowboys-Fan.
Oder Redskins.
Oder fucking Redskins, ja.
Ist bei ja uns auch normal. Die Mann Raiders immer groß.
Oh ja, ist ja irgendwo
auch legitim. Die meisten wussten ja noch nicht mal, was sie da tragen. Ne? Dann trägt da einer eine Raiders-Jacke und dann fragst du ihn, was ist das für ein Sport? Und ich dachte, Eishockey.
Ja, Eishockey, okay. Ne? Was ist denn da für ein, was sind das, Baseball? Das ist doch das mit dem Puck, ne? Oh, ja. Ja, ich meine, von dem Niveau sind wir Gott sei Dank schon einigermaßen weg. Ich meine, der Izume und so weiter und so fort, die machen halt Entertainment, die machen es auch gut, deswegen gucken es die Leute ja auch. Aber was mich halt, mich persönlich halt daran nervt, ist ja nicht nur, dass sie halt so Entertainment erwarten, ja, sondern auch noch sagen, es kommt zur RTL. Es ist wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, ja. Nur weil da jetzt jemand von ProSieben dabei ist, der RAN-Football groß gemacht hat, der, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, weil ich ihn vergessen habe. So, ganz einfach. Irgendwie Kama, irgendwas, sowas. Ja, auf jeden Fall ein Fernsehfuzzi, der richtig viel Ahnung von Fernsehen hat, von Produzieren. Jetzt sagen einige, ja, der macht das richtig groß. Ja, der ist Fernsehproduzent, er weiß, wie man eine Fernsehsendung produziert, aber er kennt sich nicht mit den Bildern aus, die man braucht, ein ganzes Primborium drumherum. Football hat halt eine, leider Gottes, eine andere technische Herangehensweise als normalerweise Fußball. Ja, klar, da ist ein Ball auf dem Feld, der bewegt sich. Haben wir an der KI-Kamera der Düsseldorf Panther gesehen, wie gut das funktioniert. Ja, sucht mal irgendwie noch eine Spielaufnahme von 2019 von den Düsseldorf Panthern Heimspielen aus, dann seht ihr sehen, wie so eine KI-Kamera funktioniert, wenn die für Fußball programmiert ist. Du siehst im Prinzip jede große Bewegung auf dem Spielfeld und manchmal siehst du sogar einen Ball. Bam. So. Aber was mich da richtig abfuckt ist, ich habe es bei einer Diskussion gerade verfolgt gehabt, die gehen wirklich davon aus, es wird genau so funktionieren wie bei der NFL. Die wissen halt nur bloß nicht, wie gucken wir in Deutschland Football. Wir kriegen ein Master-Signal, oder?
Wir bekommen das Signal von NFL produziert.
Ja, meistens.
Ja, meistens wird nur noch drüber kommentiert.
Da wird einfach nur rüber kommentiert. Inzwischen ist es ein bisschen besser. Früher hat es ja wirklich das 1:1 Fernsehbild gehabt von denen und haben es einfach in den 90ern drüber gelabert. Inzwischen kriegst du das Master-Signal selber. Das heißt, leider Gottes können wir die coole Ami-Werbung nicht sehen. Aber das war's. Es gibt keinen deutschen Kameramann im Stadion.
Ja, was mich so ein bisschen abfuckt, ist ja, also es gibt ja bei Facebook natürlich eine Riesendiskussion, da gibt's ja dann diese Infogruppen und hast du nicht gesehen. Und dann gibt's die eine Seite, die das so ein bisschen kritisch beäugt. Und dann gibt's natürlich dann die Fanboys, die sagen, was labert ihr dann alle? Wieso müsst ihr alles so negativ machen? Könnt ihr es nicht einfach mal so nehmen, wie es ist und euch auf coolen Football freuen und Qualitätsfootball? Und jetzt haben wir ja nun über die sportliche Qualität auch schon gesprochen und was wir denken, was da an Fernsehübertragung kommt. Und da gab es einen Kommentar, den ich sehr gut fand. Da hat dann einer gesagt, naja, also alle, die irgendwie gegen die EFL argumentieren, die tun das ja alle mit einer Football-Erfahrung aus Deutschland heraus und sie argumentieren ziemlich stichfest. Und alles, was von den Fanboys kommt, ist, ja Mensch, es wird doch alles super. Ja, aber die haben keine Ahnung eigentlich von diesem Sport. Ne? Und die wissen nicht, was damals zur NFL Europe alles dazu gehört hat. Und dass das im Prinzip eine Farming-Franchise war, wo haufenweise NFL-Spieler, die noch nicht NFL-tauglich war, hier rübergeschifft worden ist, das passiert ja diesmal nicht. Ne? Im Großteil sind es dann nationale Spieler. Und na gut, der eine oder andere mit ein bisschen NFL-Erfahrung, der da nicht gefußt hat, kommt dann halt wieder zurück. Übrigens, der Moritz Böhringer ist auch wieder zurück, ne?
Ja, ist ja eigentlich auch kein schlechter. Aber da sind
der wir spielt jetzt wieder bei Schwäbisch Hall.
Ja, bei Schwäbisch Hall, nicht bei der ELF, wohlgemerkt, ja. Da ist er Schwabe durch und durch. Aber was mich halt auch da ziemlich abfuckt ist, denen ist ja im Prinzip deutscher Football eigentlich scheißegal.
Richtig.
Ne? Die erwarten halt volle Stadien, also je nachdem, wie groß das Stadion ist. Viele von denen wissen nicht, wie es damals bei der NFL Europe war. Ich kann mich dran erinnern, da lief auch relativ viel über Freikarten. Da haben sie sich ja teilweise reingelotst wie nichts Gutes. Und ich kenne es auch aus der GFL. Da kannst du auch Freikarten verscheuern, wie doof. Das Stadion wird trotzdem nicht so 100% belegt sein. Ja, und dann erwarten die, dass sie ein Stadion haben mit 20.000 Zuschauern.
Ja, und bevor sie halt so einer Gelddruckmaschine hinterherlaufen, ja, weil letztendlich ist da so ein Franchise-Unternehmen nichts anderes. Mensch, dann supportet doch euren lokalen Verein. Die haben es nötig, die würden sich freuen, würde was für die Vereinslandschaft tun. Aber so Leuten, die da jetzt künstlich wieder diesen Hype aufbauen und nur Kohle scheffeln wollen, meine Güte, ey, warum?
Ja, und was dann noch was bemerkenswert ist, die wirklich, sag ich mal, zumindest zweifelhafte Kommunikationsstrategie. Ich meine, wo hat die ELF jetzt gerade ihren Kommunikationskanal mit irgendwelchen Interviewpartnern bei, wie heißt das Ding nochmal?
Ja, das ist auch so eine Art Podcast, das ist die Footballerei, aber die machen jetzt so Interviews über Clubhouse.
Ja, super, kommst du nicht drauf, ohne dich anzumelden, ne? Also Transparenz sieht anders aus.
Vor allem nur als Apple-User.
Ja, also Zugänglichkeit und Transparenz sieht anders aus. Und das ist auch schon wieder ein bisschen komisch. Und diese Fanboys, die merken ja gar nicht selber, wie sie selber zu Influencer ihrer selbst bilden werden.
Ja, gut, ich meine, ich gönne ihnen ihr Entertainment. Ja, ja. Warum auch nicht? Aber sie hinterfragen halt nicht und sie gucken halt auch nicht nach links und rechts, was es da schon geben könnte und laufen halt einfach diesen Typen hinterher. Und andere hätten diese Aufmerksamkeit eher verdient, sage ich mal. Mal abgesehen von den Querelen mit dem Dachverband, aber die Vereine selber, die da schwitzen, bluten und viel Zeit investieren, die hätten es mehr verdient. Und die machen das alles ehrenamtlich. Oder ja, der größte Teil.
Und man muss ja auch eins sagen, ne? Das ist ja, die ELF ist ja eine ganz klare Kampfansage, nicht nur an AHVD, an die GFL, GFL 2 und andere Ligen. Warum? Guckt euch doch mal einfach an, wann die spielen wollen. Ja. Wenn jetzt normalerweise Saison wäre. Also,
das ist ja der nächste Punkt, der mich aufregt. Am Anfang hatten sie noch gesagt, ja, wir holen die NFL-Schiedsrichter ran. Die werden eingeflogen und die pfeifen hier.
Ja, ja.
Dass das nicht funktioniert, haben wir damals auch schon gesagt, weil so mit Arbeitserlaubnis wird ein bisschen schwierig.
Ja.
Und was kommt jetzt? Jetzt wollen sie deutsche Schiedsrichter haben. Ne? Werden sie noch umschulen müssen. Und genau die fehlen dann zu unseren Spieltagen in der GFL 1 und 2. Na, als ob wir nicht schon genug... Na, also wir haben eh schon zu wenig Schiedsrichter. Also bei uns in Berlin ist es so, dass wir so wenig Schiedsrichter haben, dass wir immer Gefahr laufen, dass ein Spiel nicht stattfinden kann, weil keine Schiedsrichter da sind.
Also in Berlin ist wirklich eine delikate Situation. Ich kenne es hier aus Nordrhein-Westfalen wenn du Schiedsrichter werden willst, dann hast du relativ wenig Probleme. Denn der Schiedsrichter an sich muss jetzt ja seine Ausrüstung selber bezahlen. Sein ganzes Equipment, seine Klamotten und so weiter und so fort und auch die Lehrgangsgebühren muss er eigentlich selber zahlen. Das ist bei Coaches eigentlich auch so. Aber da jeder Footballverein, um eine Lizenz zu bekommen, auch Schiedsrichter stellen muss, passiert nämlich Folgendes. Irgendein Verein meldet dich als Schiedsrichter an und bezahlt dir den ganzen Schnott. Ja, das ist gerade die Not. Weil du verdienst als Schiedsrichter auch, sag ich mal, ein gutes Taschengeld, muss ich sagen. Aber und diese Leute fehlen denn ein. Ich sehe es ja dann auch noch kommen, dass sie dann nicht nur GFL und GFL 2 lizenzierte Schiedsrichter nehmen, sondern unter Umständen auch welche mit einer niederen Lizenz. Aber dann fehlen die auch ausgerechnet in den niederen Ligen.
Das werden wir mal sehen, wie sich das entwickelt. So, Carsten, wir haben jetzt schon wieder sehr viel Zeit verquatscht.
Ja, die 11 Minuten haben wir jetzt auch schon fast geschafft, ne? Ich muss mal, ja.
Ich sehe unsere Folge schon wieder auf 2 Stunden anwachsen, denn wir haben ja jetzt auch noch unseren Interviewpartner gleich in der Leitung, den holen wir gleich dazu und werden dann ein bisschen über seinen Verein sprechen und ja, nach diesem Interview gibt's dann den Gewinner für die Gewinnaktion Kornbar und dann gibt's auch unseren Best of 5 und unsere Zuhörerfrage. Na, jetzt machen wir erstmal kurz eine Pause nach diesem hochemotionalen Zwiegespräch.
Na? Muss ich erstmal kacken.
Ja, auch das täte Not. Und würde ich sagen, gehen wir uns das Näschen pudern und dann hören wir uns gleich wieder, oder?
Ja, ich gehe mal kurz weiter, abseilen.
Bis gleich.
Bis gleich.
Und, spülen nicht vergessen.
Ich spüle.
Und Hände waschen.
Oh ja, Hände waschen. Ich putze vielleicht sogar. Ja. Bis gleich.
Also, bis gleich.
Die Coach Potatoes. Tschick, tschick.
Ah. So, zurück aus der Pause. Carsten war kacken, war schön.
Das fragst du besser meine Frau. Nein, Quatsch.
Was hat die damit zu tun?
Okay, ja, wenn ich mich nicht sauber mache.
Okay, also wir sind jetzt in unserer nächsten Rubrik. Vereine stellen sich vor. Und mit uns dabei ist heute Hennig von den Razorbacks. Also Erkner Razorbacks, so rum. Herzlich willkommen, Hennig. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut.
Hast dich ja quasi aufgedrückt.
Ja, du hast gefragt, ne? Also muss man ja auch sagen.
Die Geister, die ich rief.
Ja, also ich bin sozusagen Fan der ersten Stunde, deswegen
cool.
Habe ich mich da so ein bisschen aufgedrängt, weil ich dachte, ja, das ist eine coole Sache. Die ersten beiden Folgen fand ich cool. Ich finde einfach super, dass ihr sozusagen den unterklassigen Teil von unserem Lieblingssport beleuchtet, weil es eben da auch eine Menge Liebe zu vergeben gibt.
Wir lieben uns alle.
Ihr könnt das total nachvollziehen.
Ja, Mensch, ist aber ein schönes Lob, gleich ein Feedback hier zu bekommen.
Nein.
Super. Du bist Head Coach der Herrenmannschaft?
Genau. Ich bin Head Coach der Erkner Razorbacks seit mittlerweile 2009. Also
so lange schon?
Ist schon eine Weile her, ja. Tatsächlich bauen wir da was auf, was so ein bisschen, also wir versuchen sozusagen langsam zu wachsen, versuchen langsam eben eine Art Unterbau zu haben, der auch Substanz hat, also auch personell. Und ja, also wir haben verschiedene Abteilungen. Ich bin tatsächlich auch Sportdirektor im Verein.
Heißt, ich bin Personalunion.
Ja, also tatsächlich auch, es gibt auch weniger Alternativen, wie das immer so ist. Ne? Man kümmert sich, man ist halt eben irgendwie Hans Dampf in allen Gassen, sagt man ja so. Ne? War ja letzte Woche, der Kollege war ja auch ähnlich veranlagt. Und ja, wir haben eine Flag-Football-Mannschaft und aktuell eine Cheerleader-Mannschaft und bauen sukzessive eben auch ab und zu mal ein Jugendteam auf, was dann nochmal wieder, ne, also
die Schwankungen haben wir in Berlin auch.
Ja. Genau.
Die Schwankungen haben wir in Berlin auch. Mal hast du ein gutes Jahr, wo du wirklich viele Jungs dann hast. Wenn die dann Seniors sind und dann irgendwann abgegangen sind, dann stehst du halt wieder da und fängst im Prinzip wieder von vorne an.
Ja,
und so wird es euch ja auch gehen, ne?
Ja, richtig. Naja, wir haben ab und zu mal eben die Situation, wo du irgendwie 6, 7, 8, 9 geile Leute hast, wirklich auch die richtig so 15-, 16-Jährige, 17-Jährige, die richtig Gas geben und denen dann zu sagen, dass eine Saison, weil nicht genug Spieler da sind, nicht stattfinden kann, ist halt für die so meistens für 70% das Aufhörkriterium, das kennst du ja sicherlich auch. Mhm. Und andere können wir dann eben irgendwie bei den Bullets unterbringen oder wir haben Leute bei den Rebels geparkt oder also nicht geparkt, aber die sind dann da hingegangen, haben eine gute Karriere gemacht und
aber da blutet einem auch so ein bisschen das Herz, ne? Also du versuchst ja da viel Energie reinzupacken, du willst den Jungs das Beste geben, was du zu bieten hast an Football-Wissen, und ja, irgendwann sind sie dann halt weg. Ist ja jetzt auch so ein bisschen überspitzt die Situation, die uns ja wahrscheinlich mit der ERF erwartet, ne? Noch ein Ding über der GFL und da werden die Jungs dann halt auch abwandern. Wie siehst du das? Du lachst.
Ja, warte mal, kann ich ganz kurz mal fragen, ne? Also ich höre ja schon grob, wo du herkommst, ne? Also okay, wir Berliner denken ja immer, wir reden alle Hochdeutsch, ne? Und dann lernst du jemanden aus Nordrhein-Westfalen kennen und er fragt erstmal, wie komisch redest du eigentlich? Wo genau liegt eigentlich Erkner?
Wo genau liegt eigentlich Erkner? Ja, Erkner ist das Zentrum Brandenburgs. Wir sind sozusagen.
Weil das ist ja nicht schwer in Brandenburg.
Ja, wir sind als erster Verein in Brandenburg gegründet worden, liegen im Südosten, zwischen quasi an der Stadtgrenze zu Berlin. Als letzte Station innerhalb des Berliner Rings noch, also als letzte S-Bahn-Station eigentlich auch.
Tarifbereich C möchte ich aber dazu sagen.
Ja, Tarifbereich C, wer sich auskennt, weiß, kostet 1,40 Euro mehr oder so. Aber ist sozusagen der Ort der Eigenheimbesitzer und der Leute, die sozusagen Brandenburger sein wollen und nur den Arbeitsplatz in Berlin haben.
Das vermisse ich an Berlin-Brandenburg, ne? Hier in Nordrhein-Westfalen hast du komische Waben und Berlin ganz einfach, ne? A, S-Bahn-Ring Berlin, B, Stadtgrenze Berlin, C, Brandenburg und das war's. Das ist so übersichtlich schön.
Ja, obwohl die,
ist das für euch ein Vorteil oder ein Nachteil? Eigentlich die Anbindung nach Berlin?
Unterschiedlich. Also natürlich, das kann, es ist ein Vorteil, weil tatsächlich auch der größte Anteil der Männermannschaft aus Berlin tatsächlich kommt. Also die meisten sind keine Brandenburger. Im Osten haben wir ja dann sozusagen jetzt neue alte Konkurrenz wieder bekommen aus Frankfurt-Oder.
Ach, die gibt's wieder?
Die bauen jetzt wieder auf.
Ich
habe jetzt im C-Lizenz-Lehrgang auch ganz wundervoll nette Coaches kennengelernt, die da sehr aktiv sind auch und total auch ehrgeizig nach vorne preschen und so. Also das
da passiert. Aber die müssen erstmal an euch vorbei. Die müssen erstmal an euch vorbei. Heute geht es ja um die Razorbacks.
Genau. Ich wollte jetzt keine Werbung für Frankfurt oder.
Wir auch nicht.
Nee, Frankfurt oder ist eine Grenzerfahrung.
Ja, da habe ich auch schon mal gecoacht. Das ist speziell.
Ja, da wurde ich auch schon von Mücken gestochen. Meine Fresse, gibt's da viele.
Ja, bei uns, ich glaube, bei uns gibt es mehr Mücken sogar, also im Sommer. Aber
das Schlimme sind nicht die Mücken, das Schlimme sind die Gnitzen.
Ja, aber ich habe da wenigstens warm Wasser, soweit ich mich erinnere. Ja. Das gab es damals in Frankfurt, oder nicht?
Ich weiß nicht, als ihr gespielt habt, war noch das alte Sozialgebäude. Käthe war ja letztes Jahr da und das neue Sozialgebäude ist alles High Quality.
Ja, also den Platz, den ihr da jetzt bekommen habt, der ist ja wirklich, der ist ja vom Feinsten. Also ihr habt ja da auch die Möglichkeiten, Theorieräume in Beschlag zu nehmen. Ihr habt ja einen eigenen Raum für Equipment und dergleichen. Also ist ja richtig, also alles neu und modern, also klasse.
Also ich kann mich noch im Frühjahr erinnern, der Rasen war damals schon, wow, also der war so saftig grün, das war irgendwie komisch, kannte ich gar nicht. Und wir hatten einen Kunstrasen.
Ah, jetzt haben sie eine richtige Sportanlage, einen richtigen Sportcampus.
Nee.
Ja.
Doch. Ihr seid ja Angeber.
Mit so einem Football-Kunstrasen, der wurde jetzt mittlerweile schon einmal wieder neu gemacht, also die Stadt lässt
sich da jetzt auch nicht. Ihr habt so viel Geld, oder, in Erkner?
Ich meine, ihr habt so 11.000 Einwohner und habt da schon so ein Leistungssportzentrum quasi. Wie geil ist das
denn? Naja, aber ist der Speckgürtel.
Ja, ich weiß auch nicht. Also der im Vergleich zu anderen Kunstrasen ist der schon sehr gut und aber wurde mittlerweile eben auch neu gemacht, weil eben die Leute hier im Amt auch ihren Job sehr ernst nehmen. Dass wenn da jetzt ein Loch drin ist, dann ist der nicht bespielbar, dann findet auch Schulsport nicht statt. Oh. Das kann sich auch keiner Gemeinde leisten, dort den Rasen stillzulegen, weil ne, so ein Amtsmitarbeiter würde dann sagen, ja, nicht bespielbar. Und das ist jetzt tatsächlich auch stattgefunden.
Also ist im Prinzip euer Vorteil, dass Berlin arm, aber sexy ist, ne?
Ja, also wir sind jetzt keine Rich Kids, ne? Das muss man auch sagen. Wir kommen ja immer noch aus Brandenburg. Aber tatsächlich haben wir hier schon eine gute Situation. Also wir sind jetzt kein sozialer Brennpunkt oder so. Und ich erinnere mich eben auch an Stories aus Neukölln oder irgendwo anders ja in Berlin. Das sind natürlich andere Verhältnisse.
Aber sag mal, wenn du jetzt sagst, da kommen jetzt halt auch viele Berliner zu euch, was macht euch besonders? Was macht den Reiz Razorbacks aus? Was könnt ihr bieten, was andere nicht bieten können?
Ja, was können wir bieten? Also unser Selbstverständnis ist halt, ein American Football Verein für jedermann zu sein, was eben dann eben auch dazu führt, dass wir jetzt, also wir sind schon ein ambitionierter Amateursportverein, aber ich reiß keinem den Kopf ab, wenn der jetzt zum Beispiel irgendwie nur einmal die Woche zum Training kommt oder so. Also es kann auch mal sein, dass er eben zwei Wochen nicht kann oder so. Arbeit geht vor, Familie geht vor. Ihr kennt alle die Ausreden, die da alle parallel eben tatsächlich auch existent sind. Ne? Ich akzeptiere das. Und ich lasse mich da auch gerne belügen. Ne? Wir haben mit vielen Leuten zu tun. Ne? Ihr kennt es selber. Und wenn man jetzt anfängt, den Leuten grundsätzlich zu misstrauen, dann wird man ja auch selber, das ist ja auch mein Hobby, dann wird man ja selber nicht mehr froh. Mhm. Und wenn mir jemand sagt, er muss arbeiten, ja, dann muss der halt arbeiten. So. Und wenn mir ein anderer sagt, das ist Quatsch, ja, dann...
Im Prinzip kannst du nur versuchen, die Leute von deinem Programm zu überzeugen. Und entweder ist das Angebot so gut, dass die Leute freiwillig kommen und mitmachen möchten, oder sie haben halt andere Gründe, keine Ahnung.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich kenne es ja auch so mit Ausreden. Ist übrigens eine gute Idee für ein Best of Five.
Wollte ich gerade sagen.
Die besten Ausreden, die geilsten Ausreden. Oh Gott. Aber eins, was ich gelernt habe, ist, wenn jemand in einer komischen Begründung kommt, ich nenne es jetzt nicht Ausreden, sondern in einer sehr, sehr komischen Begründung ist, einfach nicht nachfragen. Es sei denn, du willst gerade entertained werden, dann wird es vielleicht lustig, ne? Aber wenn da komische Sachen, frag einfach nicht nach. Wenn das schon die beste Begründung ist, dann lass es. Es gibt schon andere Gründe.
Eben. Ich lasse das dann halt irgendwie so laufen, ne? Und das kann halt eben auch sein, also wir haben Jahre erlebt, wo wir eben auch doppelt gespielt haben, ne? Gerade in der Offensive, Defensive Line. Und ich mag das auch. Es gibt Spieler, die mussten sich hart dran gewöhnen, dass die jetzt plötzlich irgendwie nicht doppelt spielen. Das hat denen dann teilweise eben auch gar keinen Spaß gemacht. Klar, das ist eine Frage des Power-Managements.
Mhm. Das ist sympathisch.
Ja, also,
ja, man glaubt es nicht, ne? Klar, also unser Eins, ihr kamt ja selber aus der Generation, wo das noch gang und gäbe war. Und dann hat man sich ausgekotzt und dann ging das wieder. Okay. Wir sind ja in einem vulgären Podcast, habe ich festgestellt. Ja,
darfst du raushauen. Die Leute haben sich mittlerweile dran gewöhnt.
Du darfst dir den Aufkleber jetzt auch verdienen.
Ja. Und ne, die mussten sich dann hart dran gewöhnen, dass es dann eben hieß, ja, wir haben jetzt hier irgendwie auch ein Defensive End, du musst nicht Tackle und Defensive End spielen. Geht schon so irgendwie.
Aber Henning, wenn du jetzt sagst, eure Generation, wie alt bist du?
Ich bin 35 jetzt, ich werde 35.
Ah, da hatte ich noch Träume. Ja.
Bei dem Spiel war ich noch Flaggy oder so. Ne? Also ich war,
bei welchem Spiel?
Was ihr da zitiert habt. Ich
ach so, hol dein totes Kalb vom Feld.
Ja, ich kenne den Spruch. Ich habe den, glaube ich, sogar gehört. Aber also, der ist auch bei uns noch legendär.
Ich muss atmen.
Schön, dass das so eine Kreise zieht.
Oh Gott, so ein
hol dein totes
ja, aber die Bears und Erkner hatten damals irgendwie auch ein cooles Verhältnis gehabt. Also die Spieler haben auf jeden Fall Spaß gemacht und man ist, soweit ich das in Erinnerung habe, damals auch durchaus mit einem gewissen Respekt aneinander getreten. Also.
Ja, ich glaube, es lag auch in der Lage, weil Erkner war jetzt von Neukölln aus, sage ich mir, auch nicht so leicht zu erreichen damals durch die Stadt, durch Ostberlin mit den ganzen Baustellen und sowas. Da bist du ja ewig und 3 Jahre gefahren. Inzwischen ist es irgendwie, als ich letztens in Berlin war, irgendwie dachte ich mir so, wow, die Straßen sind ja besser geworden, ich kann hier schnell durchfahren. Wie krass ist das denn?
Ja, also du bist 1-3 bei dem im DGW-Stadion und ich denke auch, dass es ein bisschen am Personal lag. Ich weiß nicht, ob Döbi da schon da war bei den Bears.
Das war derjenige, der den Spruch gebracht hat.
Ach so. Ja, ich meine.
Das ist ein Cannonball.
aber auch gemeinsame Trainer, ne? Matze Molk hat ja auch bei uns ganz lange trainiert zum
Stimmt,
Beispiel.
Stimmt, ja, da war
ja, das war damals unser Online-Coach,
ja. Ja, hab ich was vermutet.
Oh Gott, das war krasses Training, ja. Aber oh, warte. Aber naja, was einen nicht umbringt, macht einen härter.
Ja,
in welcher Liga spielt ihr denn jetzt gerade aktuell mit den Männern?
Aktuell spielen wir 4. Liga. Wir haben, also jetzt im Moment spielen wir zwar nicht, aber ja, 4. Liga sind wir jetzt erstmal angesiedelt, haben 2019 klapp den Aufstieg verspielt mit einem hervorragenden 0-6 gegen Wolgast bei denen.
War so eine dann wären wir ja fast Konkurrenten geworden. Ich bin ja gerade aktuell bei den T-Birds.
Jo.
Das wäre witzig geworden.
Ja,
nächstes Jahr dann.
Also in Nordrhein-Westfalen finde ich es halt, aus nordrhein-westfälischer Sicht, aus Düsseldorfer Sicht, finde ich es halt witzig. Guck mal gerade die Liga an von der letzten Saison, letztes Jahr wollte ich sagen. Was sehe ich da? Berlin Knights, euch die Razorbacks, ne? Cobras, die Potsdam Royals 2, Berlin Bullets und Vorpommern Wendels. Alter.
Also auch sehr Berlin-lastig, genau wie die Regionalliga. Die besteht ja momentan auch aus 4 Berliner Teams.
Ja, das ist ziemlich eng beieinander, ne? Und ich glaube, das macht dann auch unter Umständen Recruiting ein bisschen interessanter, oder?
Also definitiv ist das Coaching-Recruiting in Berlin ziemlich schwierig. Ich denke, das wird für Erkner genauso ein Problem sein wie für uns. Es gibt momentan kaum verfügbare Coaches und im Prinzip musst du dir jetzt deine Coaches selber backen. Oder wie ist das bei euch?
Ja, bei uns ist es so, dass mittlerweile die Spieler mehr Erfahrung haben als potenzielle neue Trainer. Deswegen greife ich auch sehr auf dieses Captains-Modell zurück. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber...
wir machen es ja auch, ja.
Eben, es gibt viele erfahrene Spieler, teilweise... bis zu 20 Jahre Erfahrung auf dem Feld, also von Fleckies dann ab Rising, aber die wissen halt, worum es geht und da mache ich auch kein Defensive Play Calling mehr, also es kommt komplett alles auf dem Feld. Das hatte ich übrigens von deinem Vorvorgänger Coach Bobo bei den Thunderbirds, da war ich dann auch zum Besuch und der hat mir das erklärt, wie er dieses No-Calling-Defense sozusagen da installiert hat und da war ich total gleich ein Fan von, habe das für mich adaptiert und seitdem brauche ich auch niemand mehr sozusagen, zumindest ist im defensiven Bereich, der dann die Calls reingibt, das machen die Spieler selber, ne? Die haben 15 Jahre, 20 Jahre Erfahrung.
Da sprichst du auch mal so an, so einen großen Unterschied, den wir zum amerikanischen Football in Amerika haben. Da passt ja dein Spieler dein System an, aber in Deutschland eigentlich bist du eigentlich besser aufgehoben, wenn du dein System den Spielern anpasst. Ja.
Jim und Jones?
Ja.
Bin ich totaler Fan von, obwohl man ja jetzt, wenn man neue bekommt, also man kommt ja nicht, also ich komme eigentlich nie in eine Situation, wo ich einen Rooster bekomme, wie du jetzt, ne, einen Rooster bekomme und dann sage, was habe ich für Spieler, was mache ich mit denen? Bin ich noch nie gekommen, ich weiß gar nicht, wie ich da verfahren würde, ob ich meinen Old Shit machen würde oder ob ich mir jetzt was Neues ausdenken würde. Insofern, also weil ich ja eben auch schon seit 10 Jahren bei den Razorbacks bin, nie woanders, vielleicht mal ein bisschen in der Landeshauswahl hospitiert, eben da mal hingehopst und so und mir die Coaches hergeholt, so zum, nach Erkner, eben wie Kälte jetzt vergangenes Jahr oder eben ganz viele andere Coaches, die ich dabei hatte, Jochen Stobernack und Cliff Madison und alle, die in Berlin schon mal rumgehopst sind. Ne? Die hole ich mir dann dazu, weil die Spieler auch häufig eben in eine Situation kommen, wo wir sagen, ey, Backe, du kannst mir nichts mehr beibringen. Sieh mal zu, dass wir einen neuen Input kriegen. Und dann hole ich mir die Leute halt ran. Ne? Und gerade eben die Kollegen in Berlin sind super hilfreich immer, wenn es darum geht, neuen Shit zu transportieren. Oder halt eben alten Shit oder Shit, den die machen. Ich finde es immer sehr kollegial. Das war früher anders. Ist jetzt super kollegial alles.
Ja, das finde ich auch, dass egal, also gut, man hat immer noch ein paar Coaches von der alten Schule, die da halt so rumrennen, aber so die unsere Generation, die ist da eigentlich ziemlich offen und weiß halt auch, dass sie das Rad nicht neu erfinden, aber jeder hat halt so ein paar kleine Schwerpunkte und Details, die er halt so für sich hat und ist dann aber auch gerne bereit, das zu teilen und ich glaube, das ist das, was auf diesem Level dann halt auch dieses herzliche Miteinander dann ausmacht. Also klar bist du sportlich irgendwo Konkurrenten, aber danach gibst du dir halt die Hand und dann vereinbarst du halt irgendeine Aktion miteinander. Das finde ich auch mal ganz sympathisch.
Da wo wir jetzt gerade sind mit Coaches-Ausbildung und so weiter und so fort. Also Nordrhein-Westfalen haben wir im Vorteil, wir haben ja nicht nur C-Lizenz-Ausbildung, wir haben davor auch schon eine Lizenzausbildung, die D-Lizenz, den Assistenten. Hast du aus deiner Sicht irgendwie so mal so Wünsche, was sich vielleicht dann, sag ich mal, bei euch so verbandsseitig vielleicht mal tun könnte, was euch das Leben erleichtern könnte?
Du, die sind momentan super aktiv und nehmen wahnsinnig viele Vorschläge auch an. Ich arbeite da tatsächlich ja auch selber so ein bisschen, versuche da mitzuarbeiten. Mit dem Jens Nachname ist schwer auszusprechen.
Kritschmarsch.
Kritschmarsch. forgive me, falls... Ne?
Er weiß, wie schwer sein Name ist.
Ja, Jens K. Aber eben, er ist ja hauptberuflich Braumeister und das finde ich schon mal sehr entspannend
für einen
Lehrwart. so dass so im Prinzip die Vorbesprechungen von der Location her klar sind, ne? Und es ist halt einfach super cool, mit den Leuten zu arbeiten, weil du dann eben Freizeit auch wirklich so verbringst, wie du das vorstellst, Talking Football, auch mal bei einem Bier, ne? Und super kollegial, wie das funktioniert. Und gerade der Teil mit diesen digitalen, den habe ich vor 2 Jahren schon, C-Lizenz ist jetzt momentan komplett digital, haben wir jetzt durchgesetzt, beziehungsweise mussten wir jetzt irgendwie machen, ne, über Zoom. Und da habe ich schon 2 Jahre von geredet, weil ich eigentlich als Eventmanager tätig bin und war. Jetzt ist es wiederum anders, aber ich hatte an den Wochenenden selten Zeit, ne? Und dann planst du mal 8 Wochen irgendwie hintereinander weg und dann hast du einen Beruf, mit dem sich diese Ausbildung einfach vom Grundaufbau gar nicht vereinbaren lässt.
Ja, vor allem, du musst auch erstmal hinfahren, ne?
Ja, das ist halt auch, also Kritikpunkt, den ich halt habe, weil 3 Jungs aus unserem Team sind ja auch gerade bei diesem Lehrgang mit dabei und 2 können halt auch nicht immer beruflich am Wochenende und das finde ich dann halt doch schon an der Realität vorbei, wenn du halt sagst, okay, du möchtest ehrenamtliche Trainer ausbilden, die halt noch beruflich unterwegs sind, dann kannst du nicht ausgehen, dass die jedes Wochenende können und dann zu sagen, okay, wenn du aber eine Einheit nicht da bist, dann kannst du aber auch die Prüfung nicht mitmachen. Das ist halt die Information, die wir bekommen haben und da sage ich mir dann auch, das kannst du so heute nicht mehr machen, das muss flexibler sein. Und da muss man halt auch gucken, dass man digital einen anderen Ansatz findet. Ich meine, du kannst so ein Ding halt auch aufzeichnen und dann können sich die Leute es halt auch später angucken. Was soll das?
Ja, zumal ja manche Module ja dann meistens ja auch nur, sag ich mal, konsumierende Module sind, wo du selber nicht viel machen musst, sondern nur Sachen, sag ich mal, an den Kopf geworfen kriegst in der Hoffnung, dass du das ein bisschen behältst.
Ja, aber es ist halt auch so, bei diesem Trainerlehrgang sind halt auch immer diese üblichen verdächtigen Dozenten mit dabei. Der Großteil wird von den Adlern gestellt, was ich dann halt auch nicht verstehe. Es gibt genug Leute, auch meine Wenigkeit, die den Verband dann anbieten, hey, ich kann auch mal so eine Session machen. Ich kann den Jungs auch was über O-Line erzählen, aber dann landet man halt immer wieder bei den Adlern. Und muss das sein? Ne? Also es muss ja nicht unbedingt ein GFL oder GFL-2-Coach sein, der da halt einen Vortrag hält. Es gibt halt auch im unterklassigen Football viele erfahrene Coaches mit langjähriger Erfahrung, die auch was dazu sagen können. Und ich finde, das ist dann halt immer dasselbe, was die erzählen. Und leider ist es ja auch immer so, dass die dann erzählen, wie sie das machen würden, aber nicht, was man generell machen kann. Also wirklich so generelle Ausbildung. Und ich brauche da halt aus meiner Sicht keine Adlerausbildung. Jetzt mal überspitzt formuliert. Wie siehst du das?
Tatsächlich waren bei der Ausbildung war okay, Erik Schramm, aber ob du den jetzt noch als Adler bezeichnen kannst, wahrscheinlich eher nicht. Ansonsten, glaube ich, habe ich da jetzt keinen gesehen. Also viele Bullets waren jetzt mit dabei. Aktuell Michael Löffler, auch ein sehr smarter Guy. Falkunert, smart und auf seiner Position bestimmt ein sehr guter Positional Coach, der auch so ein bisschen dieses, der das alles sehr gut transportiert. Jörg Bauernfeind war dabei, wer war noch? Also das war ganz durchmischt und ich fand die Mischung gut und das das Einzige, was man dem noch so ein bisschen ankreiden kann, ist halt die Didaktik, die in diesem, also was ihr eben auch angesprochen habt, wie vermittle ich meine Themen online, hatte natürlich niemand eine Peilung von, ne? Also bis auf Erik hat noch ein bisschen Skills und Micha, die hatten so ein bisschen Skills, wie binde ich ein digitales Publikum ein, aber welcher Coach hat denn die Skills dazu, der jetzt nicht irgendwie das sowieso beruflich macht? Ich war sehr zufrieden damit, dass es so stattgefunden hat und kann auch nur empfehlen, das so weiterzumachen, gerade eben für Kollegen, die aus Cottbus, Frankfurt oder fährst ja schon mal 3 Stunden irgendwie zum Lizenz. Also
ja, was ich mir halt noch wünschen würde, wenn vom Verband, unserem Brandenburger Berliner Verband, halt auch irgendwie so eine Initiative kommen würde, halt mal zu gewissen Themen auch Workshops zu machen. Also wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir bieten jetzt mal irgendwie das Thema Online-Coaching an, alle Online-Coaches werden halt digital oder irgendwann halt auch wieder physisch mal eingeladen und dann können die sich mal austauschen. Kein Frontalunterricht, sondern austauschen. Jugendcoaches, Positionscoaches, meinetwegen auch Betreuer und sowas, dass so eine Leute mal in Dialog kommen und sich darüber weiterentwickeln. Das würde ich schön finden, wenn der Verband da mal eine Plattform anbieten würde.
Mal eine kurze Verständnisfrage. Also bei der Queen Machine, also der Jugendauswahl in Nordrhein-Westfalen, da kenne ich es, da kannst du dich als Walk-on-Coach bewerben, um dich da auch ein bisschen weiter zu fördern. Und die gewinnen natürlich dann dadurch auch Queen Machine Coaches. Andererseits kriegst du auch ganz viel Input. Ist da irgendwas in Berlin in der Mache oder so bei Big East?
Du musst nur anrufen und sagen, ich will mitmachen und dann kannst du da als Walk-on. Also ich habe das 2006, das war das letzte Björn Werner, ja, der hat dann auch mal für Big East gespielt. Da hatte ich das für Big East das erste Mal, ich glaube, es war auch mein erstes Coaching, ja, und dann kommst du gleich zu Big East und hast da so richtig, richtig krasse Athleten auch, ja, wie Björn Werner oder ich weiß gar nicht mehr, wie die andere hieß, aber egal. Dann eben auch Coaches wie Kutschi, Janzi war dabei und so, also wirklich auch gute Leute, die dir auch wirklich was Gutes beibringen konnten. Und da hat sich eigentlich auch die Ägide Martin Lutzke, also der dann damals ja auch dann Big East Head Coach war, oder Clifford Madison hat immer gesagt, ja, klar kannst du kommen und klar kannst du, aber du musst es halt irgendwie auf die zugehen, ne? Was natürlich nicht heißt hier, wir machen ein großes Plakat, welcome Walk-on-Coaches, sondern du musst es selber aktiv werden, ne? Und musst es vielleicht auch durch den Vorstand Leute kennen.
Ja auch die Kommunikation kann der Verband noch ein bisschen lernen. Also wenn man jetzt mal so auf die Seite guckt und einfach nur nach dem Inhalt der Seite geht, dann kriegt man nicht mit, dass sie da halt irgendwas machen. Also Jungs vom Verband, mehr kommunizieren, dann sind wir auch glücklicher.
Ja, ein bisschen mehr Angebot, weil meine Erfahrung ist ja auch bei solchen Maßnahmen, du musst ja nicht unbedingt Walk-on sein, du kannst auch einfach nur zuschauen, da lernst du ja auch schon viel. Und das ist etwas, wo ich denke, jeder, der Coach sein will und so weiter und so fort, die Jugendauswahlmaßnahmen, da kannst du so viel lernen. Du hast sehr viele Sportler für eine Position und dann hast du auch viele Coaches für eine Position, was viele Vereine halt nicht haben. Ich meine, welcher Verein hat 2 oder 3 Linebacker-Coaches? Sind ja froh, wenn sie mal einen haben.
Ne? Ja, 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 also kann ich auch nur empfehlen, bei Green Machine natürlich ein Riesenkonstrukt, bei Big East ist es ein bisschen kleiner, aber das war wirklich ein Ding, was mich gleich mal irgendwie richtig weit katapultiert hat in meiner jungen Erfahrung damals als Coach und mit denen dann zu arbeiten. Das war echt cool.
Das ist ein guter Start. Aber mal zurück zu Erkner. Welche Ziele habt ihr euch denn jetzt so vorgenommen für die nächsten Jahre? Wo wollt ihr hin?
Also das mittelfristige Ziel ist, dass die Erkner Razorbacks dahin kommen, wo sie eigentlich hingehören. Das ist die Regionalliga meiner Meinung nach, auch auf Basis der langjährigen Tradition. Also 1992 erster Fußballverein in Brandenburg gegründet. Erst 2008 haben wir wieder mit Männersport tatsächlich angefangen, nach einer 10-jährigen Pause. Aber das ist sozusagen da, wo wir uns in diesem Umfeld Regionalliga, wo wir uns sehen, wo wir vielleicht auch competen können, ohne großartig Imports zu bezahlen oder so, weil das wollen wir nicht. Wir wollen ein Hobbyverein bleiben mit einem hohen, ambitionierten Anspruch. Wenn jetzt ein Import kommt, weil er sowieso irgendwo da ist, ne, und gerade zur Schule geht in Frankfurt oder in der Uni ist oder keine Ahnung, bei Tesla jetzt arbeitet, das ist ein neuer sozusagen Player im ganzen Konstrukt Erkner. Dann, also weil Tesla direkt in der, ne, also für alle, Erkner liegt direkt an der Gigafactory sozusagen, an der neu geplanten, und da werden jetzt irgendwie 7500 Leute anfangen und hier neu wohnen, ne?
Ach du Scheiße, das ist dann werdet ihr zu den Erkner Teslas.
Also könnte sich theoretisch Erkner verdoppeln in Einwohnerzahl, das ist ja auch eine Riesenchance, ne?
Klar ist es eine Chance, deswegen haben wir jetzt auch eine Zukunftswerkstatt. Also wir hoffen, dass sozusagen die Mitglieder sehr an dieser also wir wissen, dass diese Veränderung kommt, und wir hoffen, dass die Mitglieder sozusagen da auch diesen Wandel mitgestalten, und deswegen haben wir so eine Zukunftswerkstatt, machen wir jetzt über Zoom, dass wir eben sowas wie Ziele auch nochmal erarbeiten, dass wir auch sowas wie Vereinsidentität nochmal erarbeiten und vielleicht nochmal auf den Prüfstand stellen, wo waren wir damals, ne, irgendwie rüpelhafte Brandenburger Jungs, ne, irgendwie rauchen, trinken, Football spielen, ne, und wo wollen wir dann hin, wo wir jetzt auch ganz andere Sportler hervorgebracht haben. Dieses Jahr durfte ich gerne auch wieder zwei Leute in die GFL abgeben zu den Potsdam Royals, ne? Aber das sind Leute, die haben sich ein Wildschwein tätowieren lassen. Weißt du? Also,
das ist
klar,
geil.
Werden die irgendwann wieder da sein. Wir wollen Vereinsidentität haben. Wir wollen sozusagen das Union Berlin das American Football sein in Brandenburg. Und das sind halt so Werte, die wir jetzt nochmal neu erarbeiten, auch im Hinblick dessen, was jetzt da irgendwie mit Tesla passiert. Ne? Also es wird auf jeden Fall keine, obwohl das würde ich jetzt nicht sagen, dass es keine Tesla Razorbacks gibt, aber ne, ob wir denn unsere Werte oder unsere Identität verkaufen wollen, ob das überhaupt so ein Ding ist, was die Mitglieder überhaupt wollen. Ne? Das sind so Fragen, die können wir uns stellen. Also wir haben ja auch sozusagen mit dem BER nochmal so ein Deal gehabt vor einigen Jahren. Da, die haben unsere Jugendmannschaft, hat unsere Jugendmannschaft finanziert. Das war jetzt auch nicht für alle geil. Okay, das hat jetzt noch mal ein bisschen gebraucht. Die fliegen ja immer noch nicht, aber.
Liegt aber nicht an der Jugend,
sind,
ne?
Genau, wir sind erstmal mit BER-Logos rumgerannt, ne?
Ja, aber ich finde das sehr interessant und ich finde das auch sehr wichtig. Das habe ich mir jetzt halt auch in der letzten Zeit auf die Fahnen geschrieben, eine Identität aufzubauen, beziehungsweise auch eben Werte zu entwickeln mit den Mitgliedern zusammen, die man halt leben will. Weil gerade das macht den Verein ja dann letztendlich einzigartig. Und wenn du einzigartig bist, dann kannst du auch bei den Mitgliedern eine Loyalität schaffen. Und dann kannst du halt auch sagen, das können die Gründe sein, warum du zu uns kommen sollst und nicht zu den Teams da in Neukölln und in Marzahn. Das bieten wir, was die anderen nicht bieten. Und so eine Ziele wirken ja auch immer sehr motivierend. Na, dann kriegst du die Jungs halt dazu, in eine Richtung zu marschieren. Und das finde ich sehr gut, dass ihr das macht. Ich versuche das bei den Thunderbirds eben halt auch gerade mit so einem Mindset zu entwickeln. Wo wollen wir hin? Mit welchen Werten wollen wir hin? Mit welchen Maßnahmen wollen wir da hin? Und dann müssen alle mitmachen. Finde ich sehr cool, dass ihr sowas macht.
Ja, und das, also, auch, das ist auch mein Tipp, denn versucht immer so viele Ehemalige wie möglich an euch zu binden. ist generell so mein Credo, ne? Und vor allem, wenn ihr so ein Traditionsding seid, in, sag ich mal, in relativ überschaubaren regionalen Rahmen, das ist eingewechselt, das ist eigentlich genial. Also das Setting, was ihr habt, ist schon geil. Sorry, ich find's geil. Sorry.
Ja, du, deswegen fand ich es ja geil, dass ihr so einen Podcast macht für im Prinzip in Klammern Dorffootball, ne? Das ist das, wo im Prinzip die Liebe vergeben wird zum Sport. Das ist das, ja, wo man die Liebe erfährt zum Sport. Es geht ja auch viel um Emotionen. Es geht aber auch darum, um den Respekt, den man sich auf dem Feld auch tatsächlich verdient, ne? Auch bei den Spielen im Wettkampf. Das sind so Sachen, die wir sehr stark vermitteln. Es geht um den Respekt vor sich selber, aber auch Respekt vor dem Gegner. Und es geht eben auch um die Gemeinschaft als solches und um unseren Standort. Ne? Also wir machen ja nicht nur Football, sondern wir machen ja auch, keine Ahnung, so Veranstaltungen. Zum Beispiel machen wir das größte Tanzfestival sozusagen in Brandenburg, eigentlich in Brandenburg. Also das andere Festival geht über 2 Tage, deswegen ist das formal größer. Aber es ist halt ein Tanzfestival, wo jede Tanzgruppe, egal ob Rock'n'Roll, Karnevalsverein etc., die schicken halt ihre Kids. Und wir kriegen da jedes Jahr eigentlich die Stadthalle voll. Das ist eine große Mehrzweckhalle mit 3 Feldern. Und da sind, das darf das Bezirksamt nicht hören, 1000 Leute drin.
Ich piep's raus.
Ja,
vielleicht. Piep's mal raus.
Da haben alle Spaß, alle kriegen eine Medaille. Und das ist alles so ein nichts, wo wir viel Geld verdienen. Ne? Klar muss am Ende irgendwie was bei rumkommen, aber eigentlich arbeiten wir da kostendeckend und du siehst aber auch nur irgendwie 400 Kinder neben der Teil, ne? Und du siehst da 400 lachende Gesichter. So kleine Mädchen, kleine Jungs. Also das ist einfach das, was wir tun in Erkner, und darüber definieren wir uns auch. Und also das ist unsere Art, sozusagen mit Identität auch umzugehen. Und das finde ich eigentlich
das spannend. Ich auch. Ja, und keine Luftschlösser bauen, das ist sympathisch.
Ich hatte schon befürchtet, dass die kommt.
Die 2 abschließenden Fragen, die wir auch schon aus der letzten Episode kennen. Star Trek oder Star Wars?
Darauf bin ich nicht vorbereitet.
Ich dachte, er sagt jetzt Doctor Who.
Nein, es ist verdammt schwierig.
Ja, das ist eine Glaubensfrage.
Sag ich doch.
Das ist eine Glaubensfrage.
Daran
sieht man
beides.
Den Charakter.
Nein, beides geht nicht.
Hopp oder top. 3, 2, 1 und?
Star Trek.
Okay, denn noch diffizile Frage, ne? Star Trek Discovery Klingon oder die 90er Jahre Klingon?
Da gibt es einen Unterschied.
Okay, ja. Hast du Discovery noch nicht gesehen? Bereite dich auf was vor? Ja?
Doch, ich habe beide Staffeln gesehen.
Also hast du gesehen, wie die Klingonen aussehen? Meine Fresse, ey. Davon haben
ist mir nicht aufgefallen.
Echt?
Oh. Sind die nicht aus wie Klingonen?
Entschuldigung. Ich bin
die sehen mittlerweile aus wie Echsenmenschen.
Ich bin Star Trek Raumschiff Enterprise Fensterzähler.
Ach so. Ja. Also tatsächlich, das sind so Details, ich hab die Klingonen immer in der Sprache erkannt.
Ja, okay, die Sprache war aber ansonsten, ey. Boah.
Dann die 2. Schicksalsfrage, Coca-Cola oder Pepsi-Cola?
Ach komm, keine Frage, ja, Coca-Cola natürlich.
Sehr guter Mann. Ich habe ja die Theorie, in NRW geht so ein bisschen was schief, die sind da irgendwie auf Pepsi hängen geblieben, während man auf unserer Seite da noch den guten Geschmack hat mit Coca-Cola.
Aber ich muss aber gestehen, ich habe jetzt vor 2 Jahren das erste Mal seit der Wende wieder Club-Cola getrunken. Und ich wusste gar nicht, dass man so einen geschmacklichen, sensorischen Flashback haben kann. Natürlich. Ich weiß nicht, wie damals bei mir eine Uroma in Pankow das Putzmittel hieß. Ich bin Westberliner und sind immer rübergefahren nach Pankow. Ich weiß nicht, wie dieses Putzmittel riecht, ne? Aber ich habe es in der Nase gehabt. Nur von diesen Schlucken.
Olfaktorisches Gedächtnis.
Ja.
Meine Mutter hat auch immer mit Cola geputzt.
Übrigens, Hennig, falls du da mal irgendwie jemanden brauchst, der euch hilft mit Motivation und Zielvorgabe und sowas, ne? Die Martina, die da bei uns hatten, die hat da auch so ein bisschen einen Vortrag gehalten, die ist eine Spezialistin dafür, kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen. Scheiße, jetzt machen wir schon wieder Werbung hier, oder? Aber da, wenn du da mal Input von außen brauchst, wäre die, glaube ich, die richtige.
Ja, total. Ich hab, ja gut, also wenn du jetzt einen Change Coach engagierst, ne, für so einen Prozess, dann bist du ja locker mal irgendwie 3.000, 4.000 Euro los für den ganzen Prozess, ne? Und als selber diesen Change voranzutreiben, wenn du 10 Jahre in dem Verein warst, da zeigen dir ja alle den Vogel. Das sind, ne? Also du kannst keinen Change-Prozess eigentlich selber an, das weiß ich selber, ne? Aber ich habe dann gesagt, ja, irgendwie müssen wir das ja anstoßen. Gib mir mal die Kontaktdaten.
Mache ich sehr gerne.
Ne, also große Appell an alle, wenn ihr irgendwas ändern wollt, holt mal jemanden von außen, der hat einen anderen Blick und ist nicht vorbelastet vor allem.
Ja, das ist ja auch immer die erste Frage, die ich stelle, wenn ich irgendwie zum Verein komme als Gast oder so. Was macht euch anders? Warum soll der Spieler zu euch kommen und nicht irgendwo anders hin? Ne? Und wenn man die Frage schon mal so für sich beantworten kann, dann ist man schon auf einem guten Weg, denke ich mir. Also ich habe viele Coaches kennengelernt, die halt einfach sagen, wir spielen halt Football. Ne? Aber das ist halt nicht mehr Alleinstellungsmerkmal.
Aber ja, naja. Du hast ja so einen Marketing-Approach, also wenn du jetzt so ein USP sozusagen versuchst aufzubauen, mehr als Football ist es doch nachher nicht. Wir wollen Bock haben auf dem Feld, wir wollen Spaß miteinander haben, wir wollen Sport machen, einen leistungsorientierten Sport, klar, aber nachher geht es um Spaß und Freude und Wettkampf und so.
Und naja, aber Marketing gehört halt auch irgendwie mit dazu, ja, ne? Weil also erstmal brauchst du ja den ersten Impuls, der sagt, da möchte ich hin, und das ist der wichtigste Impuls. Und ich finde es halt auch wichtig, und das habe ich halt auch beim Jugendsport dann bei den Cobras gemerkt, wenn du den Jungs irgendwie so ein Faible für dein Logo und für deinen Teamnamen mitgibst, dann ist das schon die halbe Miete für einen loyalen Spieler. Na klar, gehören dann eben halt auch noch andere Themen dazu, wie du dich als Coach gibst, dass du sie auf Augenhöhe behandelst und dergleichen, aber zu wissen, wo sie spielen und wo ihre Heimat liegt, ist halt genauso wichtig.
Reden wir schon wieder über die Elf?
Nein, reden wir nicht.
Die heißen doch Erkner Razorbacks und nicht irgendwo in Brandenburg Razorbacks.
Ja, vielleicht melden wir ja mit Teslas Hilfe auch noch für die ELF. Wer weiß.
Das war natürlich ein Plan.
Aber ja, wenigstens ein eigenes Logo, das ist schon mal viel wert.
Aber dann, also das wäre, glaube ich, das einzige Team, wo ich dann mal zugucken kommen würde.
Ja, sie haben Platz. Das ist schon mal ein Vorteil.
Ja. Können uns die ganzen Spieler nicht leisten.
Noch nicht.
Ihr wisst wenigstens, dass ihr kein Geld habt.
Ey, wenn ihr den Elon Musk von euch überzeugen könnt, dann ist da auf einmal so viel Kohle da, das könnt ihr gar nicht schnell genug rausgeben.
Ja. Weil es sind Wundgedanken, ne?
Das ruf ist, den mal.
Ja, ich hey, Moment mal, ich dachte, ihr kennt keine Luftschlösser hier oder was?
Kann ich. Ja. Das war ein sehr cooles Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst. Also mir hat es viel Spaß gemacht. War sehr kurzweilig, und wir wünschen dir und den Erkner Razorbacks auf jeden Fall viel, viel Erfolg, und vielleicht sehen wir uns ja in 1-2 Jahren dann in der dritten Liga wieder.
Ja, hoffe ich.
Und dann gehen wir uns mal auf dem Feld wieder die Hand.
Ey, guck zu, ich hab Spaß. Ich mache sogar Livestream. Alles klar.
Genau, du kannst dann kommentieren, ne? Lade ich dann ein.
Oh ja.
Aber das wird ja nicht ganz jugendfrei.
Deren Problem.
Der etwas andere Kommentar.
Kitas, hört mal weg. Da liegt ein Kalb auf dem Feld.
Ja, vielen Dank, Hennig, dass du da gewesen bist. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, du bleibst uns gewogen, hörst uns mit deinem Team noch ein bisschen zu. Und dann sehen wir uns irgendwann wieder auf dem Rasen.
Jo, auf jeden Fall. Ich bedanke mich vielmals für die Einladung und macht um Gottes Willen bloß so weiter.
Wir versuchen, wir geben alles.
Ja, die Scheiße rocken wir jetzt. Und wieder ein Aufkleber.
So, liebe Zuhörer, das war Hannig Papke, Head Coach von den Erkner Razorbacks, hat uns ein bisschen was von seinem Team erzählt und wo die Reise hingehen soll. Wie gesagt, wir wünschen viel Glück, und wir gehen jetzt nochmal kurz in die Pause und sind dann gleich wieder da.
Die Coach Potatoes.
So, zurück aus der Pause. Das war ein interessantes Interview, oder?
Warte mal, ich muss mal das Fenster aufmachen.
Wie jetzt?
Ja, warte.
So ist auf, man kann wieder atmen.
Ich möchte nicht wissen, was dabei hier los ist.
Eiweiß. Der gute Eiweißschiss. Und der nächste Aufkleber.
Ey, jetzt hör mal auf. Ja. Ich verkreuze unsere Zuhörer.
Ist ja nur ein Podcast.
Okay. Werden wir mal wieder professionell hier.
Ja, du hast angefangen. Ich wollte professionell nicht wieder hören im Zusammenhang mit Football. Das ist ein Unwort. Da muss ich schon wieder einen schwachen Magen.
Du, hast du eigentlich noch irgendwie einen Song für unsere Playlist? Also, solange du jetzt halt noch überlegst, ne, also es gibt eine kleine Schwierigkeit mit dem Pop, mit der Playlist.
What?
Es ist ja eine Playlist, die von mir angelegt wurde auf Spotify. Und ich dachte, gut, wenn man jetzt auf Veröffentlichen drückt, dann ist die überall sichtbar. Ist sie aber nicht. Man kann sie auf meinem Profil bei Spotify sehen und dann folgen und dann kriegt man halt immer mit, wenn da was Neues raufkommt.
Da gibt's ein jetzt Profil.
Jetzt ist halt die Frage, lohnt sich das? Also ist das euch zu viel Aufwand, bei Spotify nach meinem Namen zu suchen und dieser Playlist zu folgen? Oder ist euch das too much? Interessiert euch das sowieso nicht? Dann würden wir jetzt bei Instagram jetzt mal eine Umfrage starten, ob das mit dieser Playlist weiter gewünscht ist und Sinn macht oder ob das auch wieder weg kann. Müsst ihr entscheiden. Also ich finde die Idee eigentlich ganz charmant. Es gibt ja auch so ein bisschen was von unserer Persönlichkeit preis. Mir hat das bis jetzt eigentlich viel Spaß gemacht. Müsst ihr mal sagen, ob ihr die Idee gut findet, ob ihr dem folgen wollt, weil bis jetzt sind es nur 3 Leute, die der Playlist folgen. Das würde sich also im Prinzip noch nicht lohnen. Und dann wäre das schön, mal euer Feedback zu bekommen, wie ihr die Sache seht. Ansonsten würden wir auch gerne immer noch erfahren, zu welchen Gelegenheiten ihr unseren Podcast hört. So viel dazu. Und jetzt, kommen wir zu unserem Gewinner, Gewinnerin des Popcorn-Ausschreibens. Wir haben ja gefragt, sondern wo hat der Vater des Familienunternehmens Cornbar gespielt seinerzeit? Das konntet ihr rausfinden, wenn ihr dem Podcast fleißig gelauscht habt. Und zu gewinnen gibt es ein kleines Paket von Cornbar mit einer Auswahl von Popcorn. Wie das aussehen könnte, habt ihr zum Anfang unserer Episode schon gehört. Und es haben ganz viele Leute teilgenommen. Meine Frau hat die Rolle der Glücksfee übernommen und hat in die Schüssel mit den ganzen Namen gegriffen und einen Namen rausgezogen. Und Trommelwirbel, Carsten. Anja aus Gelsenkirchen, du bist unsere Gewinnerin des Cornbars Popcorn-Überraschungspaketes. Wir werden dann deine Kontaktdaten an Cornbar übermitteln. Schreib mir dann mal bitte deine Adresse auf, wo das Ganze hingehen soll. Ich gebe das an Cornbar weiter. Und dann erhältst du in Kürze dein Popcorn-Überraschungspaket.
Also du herzlichen Glückwunsch. Podcast in dem Pott.
Genau.
Sagt der vom Podcorn.
Ja, also mir hat das ziemlich viel Spaß gemacht. Vielen Dank an Cornbar für dieses Gewinnspiel. Das war auch ein wirklich sehr netter und herzlicher Kontakt mit euch. Und wir haben ja auch eine kleine Probepackung bekommen. Du kriegst dann noch deinen Anteil von mir zugeschickt, Carsten.
Ich hoffe nicht angenagt.
Nein, natürlich nicht. Ne? Alles hygienisch einwandfrei. Wenn ihr nochmal Bock auf so ein Gewinnspiel habt, Cornbar, sagt Bescheid. Dann werden wir euer Werbepodcast.
Ja, ich verspreche, ich sag weniger Scheiße. Ich sag weniger Scheiße, ich verspreche es.
Ich will Popcorn. Wir sind halt auch käuflich und bestechlich.
Ja, bei Essen hört die Unbestechlichkeit echt auf, echt.
So, dann hatten wir auch eine Zuhörerfrage. Und zwar, welches sind denn unsere Football-Lieblingsfilme? Fand ich eigentlich eine ganz nette Frage, die können wir gleich mal beantworten. Ich muss jetzt nur mal mein Programm wühlen,
unsere Antworten ist. Ah, hier. Ich suche mal kurz die VHS-Kassetten aus, Moment.
Die VHS-Kassetten, ja. Kennst du eigentlich den Film Gus? Den Football-Film Gus?
Sag mir auf Anhieb nichts.
Da geht's irgendwie so um so einen Esel vom Balkan, der
Football treten kann. Oh Gott, der Football-Esel. Oh, meine Fresse.
Das war der schlechteste Football-Film aller Zeiten. Den haben wir auf den Jugendfahrten, wo ich bei den Cobra Juniors Coach war, haben wir den als Bestrafung abgespielt, wenn das Team Kacke gespielt hat.
Also
sie mussten Gas gucken.
Also ich erinnere mich, es gab so eine Legende von so einem Trickspielzug beim Kickoff. Ich glaube, da haben sie die Regeln auch irgendwann mal geändert. Da steht halt der ganze Bunch an Kickoff-Spielern halt am Kicker, am Ball, ne? Und die stehen alle mit dem Rücken zum Ball in so eine Art Huddle, ne? Und dann irgendwie tritt in einer rücklinks gegen den Ball, um draußen Onside-Kick zu zaubern. Ich bin froh, denn manche Trickplays verboten werden, ne? Das ist echt, ich fand die Idee eigentlich sehr, sehr cool und sehr, sehr lustig, ne? Aber dann denkst du so, Alter, wie viele Leute könnten sich dabei verletzen? Und dann denkst du, okay, lassen wir es besser.
So, was würde dann so auf deiner Liste stehen?
Ich habe jahrelang nach den Filmen gesucht, ja. Brian Song.
Was ist Brian Song? Den kenne ich gar nicht.
Deswegen habe ich auch ewig darum gesucht. Du kennst ja bestimmt noch James Caan. Der hat in meinem Football-Film mitgespielt. Der hat nämlich Brian Piccolo gespielt, einen berühmten Running Back der Chicago Bears, der ne, im Tandem gespielt hat mit höchstpersönlich, jetzt haltet euch fest, Gale Sayers, His Sweetness. Ein berühmter Running Back. Nur, die beiden haben damals, das war noch zu Zeiten, wo es noch die Rassentrennung gab und sowas, Ende der 60er Jahre, da hatte der Coach von den Bears, der George Halas, die beiden zusammengesetzt. Es beruht auf einer wahren Begebenheit, ist im Prinzip nur ein Fernsehfilm gewesen, und hat die zusammen in ein Zimmer eingefärscht, ne, damit sie klarkommen miteinander. Ne, und sind dann halt miteinander klargekommen. Ne. Aber dann ist leider Gottes Brian Piccolo unheilbar an Krebs erkrankt und darum handelt der Film. Ne. Das ist, sag ich mal, so ein Football-Film, da dürfen Männer auch mal heulen.
Wir heulen doch nicht.
Doch, ja. Nein, wir dehydrieren nur durch die Augen.
Extrem. Ich glaube, mein erster Football-Film, mal abgesehen von Bud Spencer, den nannten ihn Mücke, war, glaube ich, Mean Machine gewesen mit unserem Helden aus der letzten Episode, Mean Machine, Bud Reynolds.
Yeah!
Und da hat ja auch, glaube ich, der Schauspieler von Eisenbeißer von James Bond mitgespielt. Der war da irgendwie so ein Linebacker und der hatte dann halt immer so ein Elbow-Clothesline rausgehauen und den Running Back damit platt gemacht. Und der beste Spruch war dann immer: Ich glaube, ich habe ihm sein scheiß Genick gebrochen.
Ich glaube, er hat ihm sein scheiß Genick gebrochen.
Hey, ich glaube, er hat ihm sein scheiß Genick gebrochen. Ja, das war ein richtig, richtig kultiger Film. Den habe ich, glaube ich, 20 Mal gesehen als Kind.
Also ich glaube, der Film hat allein den Absatz an Nackenrollen in den 80ern richtig hochgeschraubt, ne?
Definitiv. Und manche haben sich dann sogar einfach nur ein Handtuch genommen, das zusammengerollt und mit Tape umklebt, um das dann als Nackenrolle zu benutzen.
Hallo, das hat gehalten.
Und dann diese dicken Unterarmpolster. Ja, mit sowas habe ich auch noch gespielt.
Ja, ich auch, weil du mal so ein scheiß langes Felsmissrad hast.
Was hast du noch auf deiner Liste?
Der Himmel kann warten mit Warren Beatty.
Da geht's ja, das klingt ja jetzt sehr melodramatisch.
Ja, da geht's im Prinzip um Quarterback, der kurz vorm Finale, sag ich mal, das Zeitliche segnet, aber dann irgendwie noch eine letzte Chance kriegt und dann ausgerechnet in den, wenn ich so noch richtig im Kopf habe, in den Körper eines älteren Multimilliardärs schlüpft und dann in den Körper das dann doch noch schafft, Football zu spielen. Also ist ein sehenswerter Film, ist so klassischer Ende 70er-Jahre-Film, war einer meiner ersten Football-Filme, die ich gesehen habe.
Okay. Ich habe hier noch so einen Knast-Football-Film, Spiel auf Bewährung. Da spielt The Rock mit, das geht um so einen Jugendknast, wo straffällige Jugendliche reinkommen. Er ist da irgendwie Aufseher und versucht halt diese Jungs halt wieder auf den rechten Weg zu bringen und gründet dann halt so eine Football-Truppe, The Mustangs, und versucht dann irgendwie Spiele zu organisieren, gegen die dann spielen können. Und es können ja dann halt irgendwie nur Highschool-Teams sein. Und die wollen dann aber alle nicht gegen so ein Knast-Team spielen. Und ja, geht dann natürlich auch mal so ein bisschen schief. Der eine oder andere bricht aus. Und dann versucht er, die Truppe da halt immer zusammen zu halten und irgendwie auf den rechten Weg zu schicken. War ein ganz schöner Film. Also da, wo es dann halt mal darum geht, dass Football eben halt auch für viele Kids die letzte Chance ist, da irgendwie aus ihrem Milieu rauszukommen und was aus sich zu machen, was ja eigentlich auch recht realitätsnah ist. Für viele schwarze Kids ist es der einzige Weg aus dem Ghetto raus, ein erfolgreicher Sportler zu werden. Und die müssen da halt hart für kämpfen. Fand ich ganz nett, den Film. Guter Unterhaltungsfilm.
Ja. Meiner ist jetzt, auf dem nächsten Punkt ist My All American, ist die wahre Story von Freddie Steinmark, der in den 60ern für die Texas Longhorns gespielt hat. Ja, wer NFL belesen ist, der wird mit dem Namen relativ wenig anfangen können, weil der gute Junge ist leider Gottes, bevor er NFL-Chance hatte, noch während seiner College-Karriere unheilbar an Krebs erkrankt und ist auch sehr schnell daran gestorben. Was hat das jetzt im Prinzip mit Football zu tun? Nicht nur, dass seine Jersey-Nummer bei den Texas Longhorns natürlich jetzt retired ist. Er war ein großer Held damals in Texas, footballmäßig. Aber was er noch geschafft hat, posthum im Prinzip, ist in Amerika diese sogenannte Cancer Awareness zu schaffen. Dass die Leute sich auch mit Krebs mal auseinandersetzen. Und es war dann an sich ein sehr, sehr bewegender Film, was das Ganze angeht. Und du kannst auch sehen, was für einen Stellenwert Football in Texas beispielsweise hat.
Wie hießen der junge Mann aus Arizona, der da in den Krieg gezogen ist? Pittman oder sowas, ne?
Genau.
Da warte ich ja auch noch drauf, dass sie einen Film draus machen. Also Pittman war ja auch so ein ganz großer Athlet, ganz großes Talent. Der hat einen Profivertrag bei den Arizona Cardinals gehabt, hat den dann halt irgendwann an den Nagel gehangen nach dem 11. September und hat sich dann der US Army angeschlossen und ist dann dort aber auch gefallen. Und seitdem wird er da auch ziemlich als Held verehrt. Gibt's auch eine Statue von ihm. Ja, und der hat dann wirklich seine Karriere an den Nagel gehangen, um für sein Land halt was Gutes zu tun. Beziehungsweise, sagen wir mal, vermeintlich Gutes, da kann man ja stehen zu, wie man will. Aber trotzdem ist das irgendwie ein Move, der irgendwie Respekt abverlangt.
Das sind so typisch amerikanische Stories, ne?
Genau, das mögen wir ja alle. Mein nächster Film, eigentlich ist er auch schon Best of Five, ne, aber eigentlich gar nicht unser offizieller, Upsi. Der kommt dann nachher. Film, den ich noch ganz gut fand, war Remember the Titans.
Ja.
Weil auch Rassentrennung, ne? Der erste, ja, nicht der erste, aber ein farbiger Coach versucht dann eben ein Footballteam aufzumachen mit Weißen und Schwarzen gemischt, was dann natürlich auf viel Widerstand drumherum stößt und das Team ist sich natürlich auch nicht grün. Und hatten halt einen langen Weg vor sich, um irgendwie als Team zusammenzuwachsen. Und das war ja auch ganz schön. Ne? Football, ein Sport, der dann halt verbindet, finde ich auch eine gute Idee und sollte auch immer so irgendwie Leitgedanke von so einem Programm sein. Oder wenn wir jetzt halt Football coachen, ne, mehr so das Verbindende rausstellen als das, was trennt. Fand ich sehr schön und rührig, den Film.
Ja, ist auch so. Ist auch bekannt.
Und schön war es natürlich, wenn sie da alle ihren Tanz gemacht haben und
ja. Ja, man muss ja auch sagen, die Anzahl der Footballfilme hat ja auch, sag ich mal, die in Deutschland verfügbar sind, auch extrem zugenommen. Ne?
Ja, definitiv.
Ja, das ist schon mal schön. Ja, ich habe jetzt noch auf meiner Liste 23 Blast. Finde ich mal cool, einen Footballfilm, der nach einem Spielzug benannt ist. Finde ich mal geil.
Klingt nach so einem Laufspielzug.
Ja, aber da geht es jetzt nicht um einen Running Back. Es ist noch viel besser. Da geht es im Prinzip um einen Footballspieler, der die Position wechseln muss und auf Center wechseln muss. Und das fand ich sehr inspirierend. Da geht es um Travis Freeman. Das ist eine wahre Begebenheit. Er ist blind geworden.
Mhm.
Und den haben sie auf Center umgeschult. Und er hat blind Football gespielt.
Kranker Scheiß.
Das ist mal geil, ne? Mich interessiert das Blockschema echt. Also, ich finde das extrem geil. Und das zeigt mal, was man mit Football alles machen kann, ne?
Ja, vor allem, was überhaupt machbar ist, wenn man einfach nur den Willen dazu hat.
Ja. Ne? Also, es gibt da immer irgendwelche Wege. Selbst wenn du auf einmal blind bist, es gibt einen Weg. Man muss einfach nur den Mut haben, die Kreativität und den Willen, den Weg zu begehen.
Mein letzter Film, den ich sehr gerne mag, Helden aus der zweiten Reihe.
Oh ja.
Also an sich halt ein Comedy-Film. Ne? Ein Profi-Team streikt für mehr Geld. Das Team, also der Teammanager will halt trotzdem weiterspielen und holt sich dann halt ausgediente Footballer oder beziehungsweise Leute, die es nicht geschafft haben, die halt in der zweiten Reihe sitzen und versucht aus denen ein Team zu formen. Die ersten Spiele sind natürlich eine Katastrophe, aber irgendwann finden sie Spaß daran, fassen sich ein Herz und rocken das Ding. Und mit Keanu Reeves als Quarterback, ja, ganz, ganz interessant. Ja, einfach so ein Film zum Schmunzeln. Schöner Popcorn-Film.
Ein sehr schöner Popcorn-Film, ohne das allzu lächerlich zu haben wie andere Filme. Also ich merke gerade, Waterboy haben wir gar nicht da drauf.
Nein.
Nein. Ich finde Waterboy eigentlich auch einen schönen Film. Aber das
und auch nicht Blindzeit.
Ja, das ist zu abgegrast. Ne? Aber wo es abgegrast? Mein letzter Film ist Leatherheads.
Das klingt gut.
Ja, ist ein Film mit George Clooney, der spielt zu Anfang.
Ja, den kenne ich auch.
Ja, aus Mitte der 20er Jahre, als ein Vorwärtspass noch Unding war und als Profifootball noch so eine Sache war, haben wir noch Geld, geht's noch, die Leute spielen für einen Apfel und ein Ei professionellen Football, also im Prinzip so wie jetzt GFL Football eigentlich ist, mehr so, naja, das Team hat dieses Jahr noch Geld und nächstes Jahr gab's sie mal. Ja. Und eine der schönen Sachen ist, erstens, ich fand ihn sehr, sehr, sehr unterhaltsam und auch mal sehr schön zu sehen, dass es endlich mal einen Footballfilm gibt, da wo sie nicht Football im unseren Sinne spielen, sondern halt noch so richtig nur mit Lederkappe und sowas, ne, richtig dreckig werden, also richtig schön. Und Anekdote am Rande, ne? Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, wieso knien wir eigentlich, wenn jemand sich auf dem Feld verletzt hat? Kälte, weißt du, warum das so ist?
Eigentlich so eine Respektsbekundung.
Es ist noch viel tiefgründiger, ne? Damals, vor über 100 Jahren, bestand immer noch die Gefahr, dass Football verboten wird. Und immer wenn sich einer verletzt hat, haben sie gekniet, nicht nur als Respektsbekundung, sondern auch noch im stillen Gebet, dass der Scheißsport nicht verboten wird. Weil damals durfte man noch Clothesline blocken und tackeln, also mit ausgestreckten Armen gegen den Kehlkopf rennen.
Und das eben halt nur mit einer Lederkappe und ein bisschen Watte im Shirt verpackt.
Wenn überhaupt, ja. Ne, also da gab's auch die sogenannte Flying Wedge. Das heißt, die Leute haben sich wirklich Arm in Arm sind lang gerannt, ne? Und wenn du da rein bist, leider Gottes, ne, dann ging's für dich nicht gut aus. Es gibt schon Grund, warum man diese Ausrüstung. Ja, danach nicht mehr. Danach waren sie, ne? Aber es gibt schon einen Grund, warum wir inzwischen diese Ausrüstung haben.
Damals noch Sport für wahre Männer, heute Sport für jedermann.
Ja, der sogenannte Breitensport, ja, ja.
Ja, komm, so wie wir damals Football gespielt haben, tut man es ja auch nicht mehr.
Ja, so wie wir gespielt haben, war es auch mehr breit als Sport, aber egal.
Auch mit viel Kopfschmerzen verbunden.
Ja, was?
Getreu dem Motto, wer sich erinnern kann, war nicht dabei.
Wenn Falco Football gespielt hat, meine Fresse, ey.
Wollen wir, wenn wir das jetzt hier abgehandelt haben, wollen wir dann gleich mal zu unserem offiziellen Best of Five rüberwechseln?
Oh ja, die offiziellen.
Da war ja das Thema Utensilien für eine Auswärtsfahrt, um die für den reisenden Coach so angenehm wie möglich zu machen. Hau raus, dein Platz 5.
Mein Platz 5 ist das Allerwichtigste. Snacks und nochmal Snacks. Ey, ohne Scheiß.
Salz,
ne?
Und süßig.
Also Salz und süßig und alles Mögliche, weil ne, du wirst Hunger haben. Also ich rede jetzt aus Coaches-Sicht, nicht als Spieler. Als Spieler ist es ein bisschen blöd, dann erstmal ein Kilo Kartoffelsalat auf dem Weg zum Spiel zu essen. Würde ich nicht empfehlen. Ne? Aber als Coach, ne, brauchst du irgendwas einfach in deinem System, weil im Zweifel ist die Busfahrt der ruhigste Augenblick des Tages.
Definitiv.
Ne, weil du weißt ja nie, wann du ankommst. Ne, du weißt ja nie, ob das alles klappt damit im Stadion. Du weißt ja gar nicht, irgendwas läuft eh schief. Und dann wirst du keine Gelegenheit haben, dir was zwischen die Kiemen zu klappern. Und du kannst dich drauf verlassen, einer deiner Spieler, einer deiner Coaches und notfalls der Busfahrer haben was zu essen vergessen. Also pack genug ein.
Richtig, du bist auch gleichzeitig der beste Freund.
Ja.
Mein Platz 5 ist mein Multitool, der Retter in der Not. Also ich bin ja jemand, der hat MacGyver in seiner Jugend hoch und runter geschaut und seitdem habe ich immer ein Taschenmesser. Und ich muss sagen, es hat mir oft die Situation gerettet. Einmal habe ich sogar damit ein Auto geknackt.
Ja, oder boah, ich muss kacken, das Klo im Bus, ich mach das auf.
Ich hätte jetzt eigentlich mal die Frage erwartet, Mensch, Auto geknackt? Erzähl mal.
Ja, warte mal, ich muss ja erst in die Klo-Geschichte denken. Aber warum knackst du ein Auto? Ach, ich will es eigentlich gar nicht wissen, ich habe schon eine Ahnung.
Also, wir hatten eine Auswärtsfahrt bei den Frankfurt oder Redcocks und wir haben uns auf einer Autobahnraststätte getroffen. Also die Jungs sind da mit einem Auto hingefahren und sind dann zugestiegen in den Bus und haben das Auto da stehen lassen. Und einer der Spieler, natürlich ein O-Liner, hat seinen Autoschlüssel und seine Sporttasche im Auto gelassen, zugemacht und Ofi ging das Ding zu. Also hat den Nöppel runtergedrückt und Tür zugemacht und damit ist auch weder an Schlüssel und an Tasche gekommen.
Hieß der Olaf?
Und dann war da nein. Und dahinter war halt so ein weites Zaun und ich so, Kombination, 1, 2, 3, ich habe Multitool dabei. Nimm mein Multitool, geh an den Weidezaun, knappst mir da so einen Meter Draht ab, mach eine Schlinge draus, ich habe ja früher Fernsehen geguckt, zieh die Tür an und hake dann mit dieser Metallschlaufe, die ich dann gebastelt habe, rein und zieh diesen Verschlussnöppis wieder hoch und hab damit das Auto geöffnet.
Ey, sowas passiert auch nur uns, ey. du Scheiße. Aber apropos Autos, ne, das ist auch mein Platz 2, ne? Diese scheiß fucking Sanifair-Gutscheine, ne?
Du meinst deinen Platz 4.
Entschuldigung, Platz 4. Mein zweites auf Platz 4, genau. Diese scheiß fucking Sanifair-Gutscheine, ich vergesse die immer mitzunehmen. Ich pinke mir jedes Mal oder kack mir jedes Mal 50-Cent-Gutschein zurecht, ja. Pack den ein und vergesse das irgendwie einzulösen, ne? Ich glaube, inzwischen kann ich eine ganze Raststätte leer kaufen.
Aber trotzdem vergisst du es immer wieder.
Ja.
So ein Scheiß. Ja, von denen kommen jetzt ja in so einem Alter, wo man ja eigentlich alle 10 Kilometer mal ranfahren müsste.
Ja. Tena-Coach.
Mein Platz 2, naja, Musik, Filme. Also früher war das auf jeden Fall so, ich hatte so einen MP3-Player. Bevor es jetzt halt Smartphones gab und sowas, hatte ich so einen Festplatten-MP3-Player mit 200 Gigabyte Festplatte drin. Damit war ich ja schon der Hero. Habe ich voll geknallt und dann halt immer von Abfahrt bis Ankunft habe ich nur Musik gehört. Dann gesagt, lass mich in Ruhe, Jungs.
Oh ja.
Oder alles raufgepackt, was da so 90er und 2000 alles aktuell war.
So, wer mich kennt, ne, mein drittes Ding. Es gibt keine Auswärtsfahrt, wo ich nicht irgendwie Video-Equipment mitnehme. Einfach nur weil. Und selbst wenn das Team sagt, ey, wir haben einen Kameramann, ich nehm's trotzdem mit, ne, weil ich habe schon Schweine kotzen sehen. Immer eine eigene Kamera dabei haben. Mindestens eine. Einfach nur als Backup. Ey, ich brauche sie.
Sachen, die die Fahrt angenehmer machen.
Ja, wenn ich das dabei habe, fühle ich mich gleich wesentlich vorbereiteter.
Das ist doch Standard.
Ja, für uns.
Mein Platz 3, gut, ist auch nicht besser, Powerbank. Powerbank ist absolut überlebensnotwendig heute. Ne? Smartphone, Tablet.
Ja, ist doch Standard.
Muss alles laufen, wenn das irgendwie den Saft auf den Geist aufgibt, dann bist du geschmissen. Dann hilft nur noch die Kettensäge für Entertainment und das will keiner.
Also kurze Anekdote an die, oder kurzer Tipp an die ganzen Teammanager, die jetzt gerade zuhören, ne? Packt auf jeden Fall eine Kabeltrommel ein. Weil irgendeiner von uns wird seine Powerbank vergessen.
Und für eure Kameras und dergleichen mehrere Akkus, die aufgeladen sind.
Und alles mögliche an Kabeln, die ihr finden könnt, die in die Tasche passen. Sicher, sicher.
Und ein Multitool.
Ne? Also ihr könnt euch vorstellen, wenn Kälte und Carsten eine Auswärtsfahrt machen, das ist Krieg. Ne? Weil
wir sind für D-Day vorbereitet.
Also sowas von, ne? Wir brauchen ein eigenes Panzerlandungsschiff nur für unser Zeug.
Und so sehen ja auch unsere Taschen aus. Und dann komme ich mal zu meinem Platz 2. Rollkoffer und Rucksack. Ne? Also mein Rucksack ist mittlerweile so ein taktischer Rucksack mit jeder Menge Schlaufen dran, wo du alles
Zeug,
ja, wo du alles Mögliche ranhängen kannst und erweitern kannst, weil du nimmst halt Zeug mit, wovon du nie glauben würdest, du brauchst das. Du hast mal nicht mal vom Drucker geredet oder sowas. Und natürlich brauchst du als Coach halt im Fall des Gewinnes oder des Sieges brauchst du auch Ersatzshirt. Ne? Und Rollkoffer sollte man auch, also im Rucksack kommt alles rein, was ich so im Bus benötigen könnte und im Rollkoffer dann halt so Wechselklamotten und sowas.
Und am besten gut sortiert, ne?
Ja, weil meistens ist der Weg vom Bus bis zur Kabine elendig weit. Und okay, da habe ich auch keinen Bock, das zu tragen. Ich bin jahrelang Bus gefahren und Flugzeug geflogen. Rollkoffer, kann ich euch nur sagen. Rollkoffer. Ja,
alles, was ich gut tragen lässt und so weiter und so fort. Und im Zweifel lieber zwei kleine Taschen als eine Riesentasche. Also ich habe ja auch mehrere Taschen und habe die inzwischen auch thematisch sortiert, damit ich die in der Teamzone dann entsprechend schnell zuordnen kann. Früher habe ich alles in einer großen Tasche gehabt. Was für ein Chaos. Geht gar nicht klar. Ich habe auch
eine eigene Tasche. Macht euch eine Checkliste, damit ihr das Zeug auch wieder nachher eingepackt kriegt. Nicht, dass ihr irgendwas vergesst.
Ja, beschriften ist auch manchmal Gold wert, ne? Apropos beschriften und so weiter und so fort. Mein Platz Nummer 2. Notebook und Tablet. Ja, da bin ich wieder
hin und her unterwegs. Auch Standard.
Ja, ich meine Notebook für den ganzen offiziellen Scheiß und Tablet erstmal für die Fahrt, damit ich mich erstmal irgendwie beschäftigen kann mit irgendeinem anderen Scheiß. Und natürlich alles in den Bus mit reinnehmen, weil es kommt immer irgendjemand und hat irgendeine Frage oder irgendwas, was du schnell mal gucken musst. Und wer Notebook oder Tablet mitbringt, ohne Datenflatrate, selber schuld.
Verloren.
Sowas von verloren.
Verloren.
Weil die Rückfahrt, die kannst du schön schon mit Analyse verbringen und sowas, ne? Dann nervt dich auch keiner mehr. Dann bist du ja busy.
Dafür habe ich was anderes und das ist nämlich mein Platz 1.
Oh, jetzt kommt's.
Noise-Canceling-Kopfhörer.
Für die Fahrt oder für die Teamzone?
Für die Fahrt. Also bei mir können die Jungs dann wissen, wenn ich meine Kopfhörer aufhabe, dann will ich auch nicht gestört werden. Ne? Und Noise Cancelling, wenn die da hinten dann abfeiern, dann könnte ich auch immer, bin ich irgendwann kurz vorm Durchdrehen, Kopfhörer auf, Noise Cancelling an, lass mich in Ruhe. Na, also wer mich dann stört, braucht dann wirklich einen Grund, der triftig ist.
Oh ja. Ja, und mein Platz 1 ist mein sogenanntes Field Office. Ich habe eine eigene Tasche, wo all der ganze Scheiß drin ist. Whiteboard-Marker bis zum Erschlagen. Ich habe sogar einen scheiß fucking Locker dabei. Ich habe alles mögliche dabei, was man braucht. Ein Tacker hast du nicht gesehen. Gerät. Standard. Ja, hallo. Auch einen kleinen Drucker. Ja, weil, wenn du irgendwo ankommst, irgendwer hat dann schon irgendwas vergessen. Irgendein Coach hat vergessen, irgendein Gamesheet sich auszudrucken. Alles klar, shake here, ich druck's jetzt aus.
Ja, traurig, aber wahr. Aber das ist so die Erfahrung, die man so macht.
Ja. So, dein Platz 1 hatten wir jetzt.
Genau, und du hattest jetzt dein Field Office und war eigentlich durch damit.
Ja.
Wir werden alt.
Gott, wir müssen zusammenreißen, nur 5 Sachen aufzuzählen, ist echt schwierig, ne?
Ja, ich glaube, es wird auch langsam Zeit für Feiern, ne? Also, merkt schon, ich bin durch.
Ja, wir sind generell durch, ne?
Die Woche war lang, die Woche war lang.
Nur der Podcast ist länger.
Und gewisse andere Dinge.
Oh, das war jetzt dein Aufkleber. Das war jetzt dein Aufkleber.
Da wollen wir jetzt nicht weiter auf eingehen. Ja, das war jetzt Episode 3. Lasst uns Kommentare da, lasst uns Feedback da. Bewerbt euch für unsere Rubrik Vereine stellen sich vor. Schreibt uns, zu welchen Gelegenheiten ihr unseren Podcast hört und Themenanregungen für Best of Fives oder so Zuhörerfragen nehmen wir auch gerne entgegen. Und wie gesagt, wir starten eine Umfrage, ob die Playlist noch Sinn macht oder nicht. Ja, wer da nochmal Infos braucht, spult einfach nochmal zurück und hört sich das an. Vor einer halben Stunde oder so. Das wird wieder lang, oder?
Oh ja, aber diesmal setzen wir sogar Zeitmarken. Wenn ihr auf die Seite geht, die verlinkt ist bei Podigy, dann könnt ihr direkt auf die Zeitmarken klicken, wenn ihr wollt.
Nein, die sollen auf Spotify klicken. Irgendwann gibt's Geld.
Ja! Für uns. Mehr Popcorn!
Und andere schöne Sachen. Na, Technik zum Beispiel. Technik kann man immer gut gebrauchen.
Technik und Popcorn.
Oh, Heaven.
Heaven. Wie, sie haben kein Brot, ja. Sollen sie Popcorn essen?
Das neue Sport-Ernährungsmittel.
Boah, ich sehe schon.
Ja.
Ja, ne, dann sag ich mal.
Bis in 2 Wochen, ne?
Bis in 2 Wochen, ne? Wunderbar, danke fürs Zuhören.
Ja, bis zum nächsten Mal, falls ihr uns gewogen seid. Und wie gesagt, schreibt uns. Und damit sind wir raus.
Und tschüss.
Und tschüss.
Die Couch Potatoes. Na, wunderbar, sind wir jetzt mal fertig. So, jetzt mal gucken. So, das kann ich einpacken. Das kann ich abhaken. Ah. Wir wollten eigentlich 2 Interviews machen. Scheiße, ich hoffe, Kälte merkt das nicht. Na gut. Ansonsten mache ich einen Hidden Track draus. Also. War so eine gute Idee. Willkommen beim Hidden Track mit Wolfgang Best, Trainerlegende. Die Coach Potatoes.
So, Pause vorbei, Näschen gepudert. Jetzt haben wir unseren nächsten Interviewpartner. Carsten, wen haben wir dabei?
Wir dürfen den Wolfgang Best begrüßen. In Nordrhein-Westfalen, sag ich mal, schon ein Fundament in Sachen Football. Wenn ich mich recht erinnere, 1983 hat er mit Football, glaube ich, angefangen in Essen. Und seitdem, glaube ich, 1983 ist schon scheiß lange her, muss ich sagen. Nein,
angefangen habe ich 1980 in Wuppertal.
Und 1980?
Dann das erste Mal gewechselt nach Essen, wo die Stadien gegründet sind. Ja, ja.
Alter Schwede, wir fühlten uns schon alt und erfahren. Und dann kommt Wolfgang Best um die Ecke und zeigt uns erstmal, wo die Hake hängt.
Ich bin Baujahr 80, also
das ich ist bin schon Baujahr 79, ne? Also im Prinzip ist das die Generation vor uns. Meine, also ich sag mal, absolut Hochachtung. Ich freue mich riesig, dass er da ist.
Ne? Herzlich willkommen, Wolfgang.
Ja, super. Ich freue mich auch.
Er wird euch gleich ein bisschen was erzählen, was er bisher so alles gemacht hat. Ne? Und ey, spitzt die Ohren an. Er hat sehr viele Stationen. Ne? Wolfgang, wo hast du angefangen?
Ich habe im Herbst 1980 bei den Wuppertal Greyhounds angefangen, weil ich gebürtiger Wuppertaler bin und ich war in Amerika und habe da Tennis gespielt mit einem amerikanischen Trainer und dann haben die da alle Football gezeigt und ich fand das irgendwie cool. Und bei uns in der Nachbarschaft war ein Polizist, der hat immer mit Football-Ausrüstung ist er da rumgelaufen. Ja, und dann bin ich irgendwann mal mit und dann war ich mittwochs beim Training und am 3 Tage später habe ich schon das erste Mal auf dem Platz gestanden, obwohl ich überhaupt nicht wusste, was los ist. Da sind wir nach Hanau in so eine Garage, da war der Teddy Knox. Und dann habe ich dann einen Helm gekauft, der viel zu groß war, mit so einem riesen Gitter, mit mehr Gitter als alles andere. Und dann habe ich dann Receiver spielen sollen. Und ja, der Helm, den konnte ich einmal drehen. Aber wie gesagt, so fing die ganze Sache an. Ne? Mit Fußballschuhen und Klebeband und also ganz, ganz urig. Ne?
Welche Position hast du so bekleidet?
Ja, als erstes habe ich Receiver gespielt. Ne? Ich wusste überhaupt nicht, was ich da machen sollte. Also wie gesagt, Mittwoch das erste Mal beim Training und Samstag das erste Mal spielen. Ne? Und da haben wir dann, glaube ich, gegen die Essen Eagles gespielt und haben wir natürlich tierisch einen auf den Sack gekriegt. Aber es war halt witzig. Ne? Und dann ist man da irgendwie dabei geblieben und dann kam dann auch neue Trainer und dann hatten wir auch erst mal so ein paar Amerikaner und dann wurde es immer besser. Und dann bin ich irgendwie 83 mit dem Gerd Koslowski nach Essen gewechselt. Und habe dann da meine Quarterback-Karriere angefangen.
Das waren noch so die Jahre, wo es gerade mal so 1, 2 Bundesligen gab, ne?
Drei gab es hinterher. 1982, glaube ich, gab es 2 Ligen und 83 gab es sogar 2 oder 3 Ligen.
Ne? Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, ne? Also nur 3 Ligen bundesweit, überschaubare Anzahl an Teams eigentlich, ne? Da war schon Nordrhein-Westfalen aber auch schon stark dabei, ne?
Ja, da hatten wir Amsterdam sogar noch mit drin. Da hatten wir die Amsterdam Rams mit bei uns in der Liga, Köln 2, Panther 2, dann hier Kastrop-Rauxel, Bengals, Recklinghausen, das waren so die Teams, die wir damals hatten. Ne?
Kennt man heute gar nicht mehr. Gute alte Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Gut, die gab und dann, wie gesagt, dann musste man dann nach Amsterdam fahren. Amsterdam Rams, dadurch, dass da der einzige holländische Team da war. Die
da ja, da habt ihr bestimmt nicht nur Football gespielt, oder?
Ich schon, ich war ja Blümchen. Ich habe nicht geraucht, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Nein.
Also ich habe mal so ein Gerücht gehört, dass die Amsterdam Rams dann aus der Konkurrenz gewertet wurden, weil die alle vermöbelt haben, oder wie war das damals?
Gut, wir haben einmal gegen die gewonnen bei uns. In Amsterdam haben wir keine Chance gehabt. Da kamen die ganzen Riesenschränke da an, aber irgendwie bei uns waren die dann auf einmal nun nicht mehr so viel. Aber es war halt witzig, ne?
Ja, du hast ja dann auch irgendwann mit Coaching angefangen, ne? Wann war das?
Meine erste Trainerkarriere war tatsächlich Anfang der 90er, wurde ich Offense-Coordinator bei den Mönchengladbacher Mavericks.
Da waren schon die Mavericks, nicht mehr die Mustangs, ne?
Oder? Ja, genau. Da war halt der Frank Wenke und der Sven Seidenberg, die haben mich gefragt, die Saison lief nicht so gut und es stimmt gar nicht, ich lüge. Davor, ein Jahr vorher war ich Offense-Koordinator bei den Ratingen Raiders.
Ratingen Raiders, an die kann ich mich ja auch noch erinnern. Damals im Huddle gelesen habe, wo zur Hölle liegt eigentlich Ratingen, ne? Die gute Berliner Arroganz. Wo ist Ratingen zur Hölle? Und dann ziehst du nach Düsseldorf und stellst fest, ach, hier ist das.
Ja, Ratingen ist halt, ja, wie gesagt, das ist ja fast Düsseldorf, da geht ja, die Straßenbahn fährt ja. Sind 2 Stationen, dann geht Ratingen los. Aber wie gesagt, war eine gute Geschichte. War meine erste Trainerkarriere, dann habe ich meine Meisterprüfung gemacht und dann war ich fertig mit der Meisterprüfung und dann habe ich irgendwann mal, kamen die Mönchengladbacher und dann habe ich da eine halbe Saison gemacht, nachdem sie nicht so gut waren. Dann war alles ziemlich erfolgreich, wir haben also kein Spiel mehr verloren, konnten aber allerdings auch nicht mehr aufsteigen, haben aber alle besiegt und dann hinterher bin ich ein Jahr später, bin ich dann zu den Panthern gekommen. Das war 93.
Ja, wollte gerade sagen, bei Panther hast du ja auch, sehr viel stilprägend gewirkt, finde ich.
Ja gut, ich bin als der Christos Manzeredis, den ich übrigens letzte Woche zufällig nach Jahren mal getroffen habe. aber wir haben uns noch erkannt. Er hat mich damals zu den Panthern geholt. Da war der Walter Rolfing und Christos Manzeredis, wobei Christos war der Head Coach. Und dann habe ich da Wide Receiver Coach gemacht. Und dann sind wir auch in dem ersten Jahr 94 Deutscher Meister geworden. War halt ziemlich coole Zeit. Ich habe auch viel gelernt. Ich habe auch viel von den Rheinfire-Coaches gelernt, die natürlich auch da ein- und ausgingen. Wir haben ja im gleichen Feld trainiert. Ich habe viel von Wes Chandler, Hall of Famer, gelernt und wir haben viel zusammengearbeitet. Er hat mich viel gecoacht, viel geschult, viel ihm über die Schulter geguckt. Dann war ich auch viel mit Galen Hall, haben wir viel gesprochen. Ich war auch bei Galen mehrmals zu Hause. Und dadurch habe ich mir auch viel, sag ich mal, abgeklaut, ne, von den Coaches, weil ich so gesehen habe an Drills, an Techniken.
Eigentlich normal.
War ich eigentlich
ja, die Möglichkeit weit. Hatten wir in Berlin nicht, ne? Also ich habe ja auch bei Berlin Thunder mal gearbeitet. Die haben ja nur auf diesem Olympiaparkgelände gespielt, weil Carsten gerade sagt, ist normal. Also von denen konnten wir uns nicht allzu viel angucken, weil die ziemlich abgesondert trainiert haben.
Ja, die waren auch weit weg und sowas. Ich denke mal, das war auch einer der Gründe, oder? Dass damals, sag ich mal, in den 90ern die Panther auch so dominierend waren am Anfang, ne?
Ja gut, sagen wir mal so, die Panther, muss man einfach dazu sagen, die haben halt nominiert. Man muss einfach mal den Namen, ist auch einer meiner alten Freundinnen, Gerald Olszewski, muss man einfach mal sagen. Gerald Olszewski hat halt seine Erfahrung, die er natürlich auch in der NFL Europe, ich weiß, damals hieß sie ja noch World League, gesammelt hat. Er hat halt das komplette Zone-Blocking-Schema bei uns installiert und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt waren wir die einzigen in der Offense-Line, die Zone-Blocking-Geschichte da, so wie wir sie damals kannten, eingeführt hat. Und das war natürlich enorm. Gerald wohnt übrigens in Berlin, ne?
Ja.
Ne? Und
ja, Kälte schreibt
ich denke
ja
auch. Ich denke mal, das war für uns ein riesen Schritt. Gerade wir hatten damals eine Offense-Line, die konnte keiner stoppen. Ne? Da ist natürlich unheimlich, wenn man dann so ein Potenzial da hat. Und da haben wir natürlich unheimlich von profitiert. Und dann hatten wir halt das Glück, dass wir wirklich Footballer hatten, die wirklich wollten. So was habe ich noch nie erlebt. Da, wenn einer arbeiten musste, ja, und wir hatten ein Spiel, ja, dann hat er sich krank schreiben lassen oder ist gekommen oder was auch immer. Das waren natürlich auch Zeiten, wo man, wenn man mal einen Job verloren hat, dann ging natürlich auch bei einigen nicht die Welt unter. Ne? Bei denen stand Football wirklich im Vordergrund. Wenn man so an einem Nicht-Trainingstag mal zufällig in Rheinstadion, in die Trainingskategorie, da waren da 30, 40 Mann waren da am Trainieren für sich. Ne? Also das war also. So weit habe ich noch nie erlebt. Wir hatten eine Trainingsbeteiligung von 90%.
Ne? Wow.
Das war, da die Jungs wollten, ne? die 45 Mann, die wollten Meister werden und nichts anderes. Ne?
Ja, ich glaube auch, wenn man die Panther-Heimspiele mal so gesehen hat oder so nebenbei bei den Panther dann auch schon mal war, das wirkt ja auch immer noch jetzt so über 20 Jahre immer noch nach. Die Panther haben ja einen eigenen ehemaligen Verein und sind, glaube ich, da auch so deutschlandweit so ziemlich ein Unikat. Mit einem eigenen
Wobei ich ja auch des Öfteren dabei bin. Ne? Wenn die sich treffen in der Altstadt einmal im Monat, bin ich auch sehr oft dabei. Ne?
Ja, und das finde ich ja schon sehr bemerkenswert, weil meine Einer und Kälte auch sind ja auch ehemalige Mitglieder in vielen Vereinen gewesen. Und dieses ehemalige Wesen, ja, das ist ja auch echt ein Unikat. Also
das wird so nicht gelebt, Mann.
Nee, das wird leider Gottes so nicht gelebt und verpassen ja auch viele Teams so die Chance, irgendwie ehemalige mal zu binden. Also ich finde es cool.
Ich hatte vom Frank, als ich bei euch in Mönchengladbach war, mal gehört, so von irgendwie ehemaligen Verein der Panther. Dann dachte ich auch, wovon redet der denn da? Aber so in dem Kontext macht das dann natürlich Sinn und ist eine schöne Geschichte.
Ja, und das ist auch für mich immer dieses Stichwort Panther Pride und das ist etwas, wo ich sage, das merkst du ja immer noch bei den Ehemaligen, ne?
Gut, bei den Ehemaligen, gut, sagen wir mal so, die Ehemaligen, die haben ja auch, sagen wir mal, die können ja wirklich auch, ich meine, wir haben damals, wo ich damals in Essen war oder in Wuppertal gespielt habe, wir haben die Panther gehasst. Ich war zum Beispiel das erste Mal in der Nationalmannschaft, wo ich da gespielt habe, bin ich eingeladen worden von Walter Rolfing als Quarterback. Und wir waren in der Schweiz, glaub mir, da ein Panther mit dir gesprochen hat, ne? Mit dem ich abends zusammen war, gesessen haben, waren die Kölner und die Nürnberger, die waren da und die Ansbacher, das war alles easy. Aber die Panther, da kam ich damals nicht ran. Ne? Die haben mal gesagt, ja, entweder du kannst oder du kannst nicht, wenn du mal eine Frage hattest. Ne? War schon ziemlich arrogant damals. Ne? Aber hinterher, wenn man dann wirklich da als Trainer bin und man ist näher dran, dann relativierte sich das. Aber wie gesagt, nach außen hin waren die Panther damals sehr gehasst. Ne?
Ja, ich muss ja sagen, selbst in Berlin, wir sind ja damals mit der Rebels-Jugend zum alten Rheinstadion gefahren, wurden dort von der Panther-Jugend auch leicht vermöbelt. Und eine Woche später hat der damalige Headcoach Boss Hawk ja dann auch so einen Plüsch-Panther genommen und hat dann mit den Sachen gemacht, die ich besser nicht mehr beschreiben sollte. Ja? Also hatten wir noch
bei uns. Es ist halt, damals waren die Panther den Bayern München ne? Und entweder man liebt die Bayern oder man hasst die Bayern. Dazwischen ist halt schwierig. Aber wie gesagt, die ganze Sache hat sich ja in den letzten, sag ich mal, 15, 20 Jahren absolut relativiert. Und Und ich möchte auch nichts, also ich bin nach wie vor, die Vergangenheit, die schönsten Jahre meiner Fußballkarriere hatte ich wahrscheinlich als Trainer bei den Panthern, die größten Erfolge. Und steckt natürlich in allem drin. Ne? Und,
ja, du bist jetzt ja auch nicht, du hast ja noch ehemalige Kollegen ja, Sportskameraden ja auch noch mitgenommen. Du bist jetzt momentan bei den Düsseldorf Bulldozern und diejenigen, die, sag ich mal, ein paar Lenzen jünger sind als unser eins, die werden sich wahrscheinlich nicht daran erinnern, dass die Düsseldorf ja, Bulldozer ja auch mal Bundesliga gespielt haben. Und jetzt hast du ja einen Headcoach-Posten übernommen vor ein paar Jahren und hast jetzt, sag ich mal, jetzt durch die unteren Ligen ziemlich hochgeprügelt in die Regionalliga. Was ja auch ein krasser Erfolg ist, weil die waren die letzten Jahre davor ja nicht gerade bekannt dafür, große Spiele zu gewinnen.
Ja gut, die Panther, die Bulldozer, muss ich dazu sagen, waren damals auch mal deutscher Jugendmeister. Ne? Ja. Darf man mal nicht vergessen. Die haben wenigstens einen, oder die haben einen, ein Sternchen in ihrem Wappen. Ne? Die Jugend hatten damals eine gute Jugend. Gut, irgendwann, man muss einfach mal ganz klar sagen, dass die letzten Jahre bei den Bulldozern nicht viel gelaufen ist. Ne? Dann war mal wieder ein gutes Trainerteam da, Jahre vor meiner Zeit. Und dann war man auch mal in der höheren Liga und dann ist man direkt mehrmals wieder abgestiegen. Und wir hatten ja vor ein paar Jahren die 58er, das ist so eine Altherren-Footballmannschaft, zu bedenken an unserem alten Sportskameraden Axel Zortz. Und dann hatten wir ja auch zwei Spiele, einmal gegen Wuppertal und einmal gegen die Panther. War natürlich eine geile Geschichte, war tierisch lustig, aber ging natürlich auch viele, hatten danach Krankenscheine, weil ja, also, einfach nicht mehr funktionierte.
Also man muss sich mal vorstellen, es war wie so ein Hollywood-Film, sag ich mal, ältere Haudegen treffen sich noch ein paar Mal, um noch ein paar Spiele zu spielen. Und wie hatte ich es mal genannt? Das laufende Helmmuseum. Ich habe noch nie so viele alte Helmmodelle gesehen, die Leute sich noch freiwillig anziehen und dann noch Football spielen. Und ich habe am Seitenrand noch nie so viel Spaß gehabt. Das war nicht Slapstick. Das war wie so ein richtig geiler Footballfilm. Und du stehst nebenbei und denkst, das ist doch mal geil. Da siehst du jemand mit einem Helmmodell rumrennen, wo du denkst, das habe ich noch nie in Deutschland gesehen.
Ja gut, da hatten auch
30 Jahre alt.
Da hatte noch einer einen Helm von den Herne Tigers auf. Die Herne Tigers gab es Anfang der 80er. Und einer hatte auch noch einen Helm von den Essen Eagles auf. Ne? Und die Essen Eagles mit den roten Schwingen, die gab es auch in den 80ern. Ich weiß nicht wie lange, aber auch irgendwann, ne? Das waren auch noch mal ganz alte Dinger. Und das fand ich irgendwo witzig. Nee, aber wie gesagt, durch die 58er haben wir dann bei den Bulldozer noch einen Platz trainiert und die Bulldozer haben mich immer wieder gefragt, die hatten in dem Moment keinen Headcoach und haben gesagt, mal Wolf, hast du ja nicht Lust, wir brauchen einen Headcoach. Und die sahen dann, ich bei den 58ern dann ein bisschen gecoacht habe, ein bisschen organisiert habe. Ich habe gesagt, hey Leute, hört auf, ich habe keine Lust mehr, ich will nicht mehr, ich habe meinen Motorrad, meine Halle, ich fahre lieber ein bisschen am Wochenende und lass mich einfach in Ruhe. Ne? Ja, und dann hört nicht auf. Und dann hatten sie ein Spiel in Holland, da haben sie gesagt, hast du nicht mal Lust, uns zu betreuen? Dann haben sie auch ein paar 58er mitgenommen, ein paar Spieler mit nach Holland, weil sie nicht genug Spieler hatten. Dann bin ich da mitgefahren, ja, und dann haben sie mich irgendwo weich geklopft, ja, und dann haben wir angefangen. Ne? Dann hatte ich 14 Spieler hatten die noch nach der Saison, wo sie letzter in der untersten Liga waren. Und dann habe ich halt versucht, meinen viele alte Kontakte, Spielern, die ehemaligen, die ich kannte, wie meinen besten Kumpel Detlef Zorn, einige ausgediente Pantherspieler, die dann nicht mehr gespielt haben oder aufgehört haben, die uns gut gesonnen waren. Der eine kannte jemand, der brachte noch jemand. Da hatten wir im ersten Winter, haben wir dann 70 Leute gehabt. Ne? Hatten wir natürlich dann auch eine bunte Mischung und hatten dann 5 Spiele gewonnen, 5 Spiele verloren. War okay. Und dann im zweiten Jahr haben wir richtig Gas gegeben. Ne? Dann kam dann der Francesco Mavaro mit dazu von den Panthern. Und dann kamen auch die ersten guten Coaches mit dabei. Und ja, und dann sind wir aufgestiegen. Und dann entwickelte sich dann immer wieder, dann kam Peter Groß, dann kam Carsten Schweder, dann kam der Jörg, Magnus, der Jörg kam später, dann kam Estrus haben wir geholt und Jörg, die kamen dann dazu. Ne? Irgendwo kannte man, ich habe Estrus 95 hier, ich war sein erster Coach in Deutschland, ich habe damals, wo der erste Mal nach Deutschland kam, vom Flughafen abgeholt, so lange kennen wir uns schon. Und ja, und dann haben wir auch noch ein paar sag ich mal, Coaches dabei gekriegt, die dann auch viel, viel, viel Spieler angezogen haben und das Training wurde immer besser und ja, und dann war die Erfolgsgeschichte da. Man muss auch dazu sagen, dass ich muss auch sagen, der Vorstand, der Thomas Seidel, unser erster Vorsitzender und aber auch der gesamte Vorstand hat uns da auch wirklich da super freie Hand gelassen und hat auch nie gesagt, nee, das können wir nicht, das machen wir nicht, sondern es wurde immer irgendwo nach einer Lösung gesucht und die wurde auch zu 95% immer gefunden. Ist ja auch angenehm für einen Coach, ne? Wenn man nicht immer den Riegel davor kriegt. Ne?
Und jetzt seid ihr ja aktuell in der Regionalliga.
Genau, genau.
Wie sehen denn jetzt eure Zukunftspläne aus? Also ich sag mal so der sozialistische Fünfjahresplan.
Also der sozialistische Fünfjahresplan sieht folgendermaßen aus, dass wir natürlich, wie sich wahrscheinlich rumgesprochen haben, wir enorm an Qualität an Spielern gewonnen haben jetzt in diesem Jahr.
Genau, wer Facebook da verfolgt, der sieht ja, was ihr da jetzt so gerade an Material an euch bindet.
Ja gut, wir haben ja noch nicht alle gepostet. aber wir haben ja jetzt mal Pause gemacht, weil es einfach, wie gesagt, dann sagen ja viele, wie kannst du denn so? Gut, man rechnet ja, wir reden ja von 2 Jahren. Das ist das Recruiting von 2 Jahren, was jetzt raus. Wir hatten von vor 2 Jahren habe ich noch 35 Spieler von vor 2 Jahren. Ne? Und jetzt habe ich 55 noch dabei gekriegt.
Wahnsinn.
Ne? Ich habe jetzt um die 90 Spieler. Wobei muss ich dazu sagen, wo wir jetzt gut, ich beende mal eben. Ne? Und dass wir einfach sagen, okay, wir wollen mit den Qualitäten, wir haben natürlich auch viele Spieler, die absolutes GFL-1-Format haben, absolut richtig gute Leute. Und wie gesagt, es reißt nicht ab, die Anfragen oder die Interessen werden immer größer. Und jede Woche kriege ich von irgendeinem eine E-Mail oder einen Kontakt. Kann ich nicht, braucht er mich noch? Ich würde gerne mal vorbeigucken. Natürlich kann jeder bei uns mitmachen. Ist überhaupt kein Problem. Das Problem, was ich zum Beispiel sehe, dass du diese ganze Corona, diese Lockdown, den wir ja jetzt seit November, Dezember, Januar, Februar, eventuell auch noch den März haben, seit 5 Monaten, die ganzen Leute, die letztes Jahr im Sommer angefangen haben, im August, wenn wir ganz normal hätten trainieren können, dann hätte man zumindest, sage ich mal, ein Drittel, vielleicht sogar mehr, hätte man so ausbilden können, dass sie zumindest auf den Platz hätten gehen können. Ich sag mal, wenn der Peter Groß in Defense Liner 5 Monate trainiert oder der Jörg Mackenton in DB oder der Estrus ein Receiver, dann kann ja zumindest der Defense Liner in gewissen Situationen immer mal mit ins Rennen geschmissen werden. Wenn wir jetzt anfangen, im April zu trainieren und die sollen dann im Juni am Platz stehen, das kann keiner einem in 2 Monaten Football beibringen.
Richtig. Ja.
Weil wir auch nicht mehr, wenn wir jetzt wirklich wieder trainieren und dann legen wir los, habe ich auch nicht mehr die Zeit, die ganz Neuen auszubilden. Die Zeit haben wir nicht. Wir haben ja nur die Trainingstage, 2 bis 3 oder 3-mal. Wir haben nicht mehr die Zeit, sich um ganz neue, um Leute, die gerade angefangen haben zu kümmern. Und die werden leider, und das ist nicht nur bei uns so, die werden, meines Erachtens werden die, wenn sie nicht selber eine unheimliche Motivation haben oder ein unheimliches Talent haben, werden rausfallen müssen. Ne?
Ja, wir reden ja nicht nur von Technik und Athletik, sondern auch noch von Spielverständnis und Playbook-Kenntnissen, was ja viele anscheinend irgendwie vergessen, weil ich kann nicht erwarten, dass ein Spieler nur von 3 Trainingseinheiten ein Playbook kann. Und wenn ja, ist er entweder gut oder ist Playbook einfach viel zu einfach.
Ja gut, das Playbook muss ich dazu sagen, wer jetzt das Playbook nicht kann, der ist selber schuld. Also das Playbook ist seit letztes Jahr, beziehungsweise das Playbook ist schon, Offense Playbook ist schon seit vorige Saison, ist das schon online. Ja, und das Defense Playbook ist auch schon lange online. Unsere Defense macht 2-mal die Woche Online-Theorie. Offense Playbook ist auch, also wie gesagt, wir haben letztes Jahr, das ganze Jahr, alle nur Playbook gemacht, weil wir ja nichts anderes machen durften. Ja, also wir durften letztes Jahr keinen Kontakt machen, wir mussten Abstandsregeln halten. Das heißt, wir haben ein ganzes Jahr 7-7 Passgelly gemacht. Ne? Also wer da die Passkombination jetzt noch nicht kann, also dann weiß ich es auch nicht. Ne? Also die Playbooks müssen echt jetzt mittlerweile drin sein. Also wenn was drin sein muss, dann muss es das sein. Ne?
Sprich mir so aus der Seele, das ist jetzt mein Wolfgang-Best-Zitat zu Corona. Wer das Playbook jetzt nicht kann, ist selber schuld. Das passt wie Arsch auf einmal gerade. Ne? Weil die Leute haben ja jetzt genug Gelegenheit gehabt, sich vorm PC hinzusetzen, den ganzen Scheiß mal zu lernen, kriegen das, sag ich mal, aufs Tablett serviert. Ne?
Ja, der ist ja auch keine, wir erfinden ja den Football nicht neu, wir machen das ja auch nicht kompliziert. Wir machen ja höchstens noch Vereinfachung. Natürlich gibt es halt immer noch so ein paar Geschichten, ne? Aber im Grunde genommen, wer jetzt noch nicht die Formationen kennt, wer jetzt nicht weiß, wie die Ansagesystem ist, wie das ordentlich ist, also dann verstehe ich es auch nicht, ne?
Ja, ich meine, du bist ja mit dem Playbook mittlerweile in der dritten, vierten, fünften Schleife, wo du das wiederholst. Und den Spielern müsste das eigentlich aus den Ohren wieder rauskommen, dass sie sagen, Coach, erzähl mir nichts mehr. Aber
ja, die müssen das jetzt eigentlich im Schlaf schon zitieren können. Ne? Die wissen gar nicht mehr, dass sie es können. Es ist einfach ein Reflex. Das finde ich schon mal cool.
Ne? Aber das Wissen muss jetzt aufs Feld. Ne? Jetzt wird's
langsam Zeit. Ja, das ist das Problem. Ne?
Ja, also wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon mal kurz, beziehungsweise ich hatte mit dem mal eben kurz angesprochen. Also wir haben gestern oder wir machen jetzt, wir haben ja seit letzter Woche darf man wieder Sport im Freien ausführen mit zwei Mann oder ein Trainer und ein Spieler. Mhm. Was wir natürlich gestern das erste Mal, leider ist unsere Platzanlage, unser Trainingsgelände ist leider von der Stadt noch gesperrt, weil dieses Trainingsgelände ist nur für Vereinssport und dadurch, dass Vereinssport verboten ist, hat die Stadt den Platz noch gesperrt. Aber gegenüber ist ein riesengroßer Park, wo natürlich auch hunderte von Fußball Kindern, Jugendlichen rumtouren, aber wir waren früh morgens da und haben halt immer zwei Leute trainieren lassen. Ne? Ein Quarterback-Trainer mit einem Quarterback, immer so in Sequenzen. Ne? War natürlich nicht die ganze Mannschaft, aber zumindest haben wir ein bisschen was machen können. Ne? Regelkonform. Ne?
Ja, bleibt ja momentan leider nichts ganz anderes übrig. Wie ist es eigentlich jetzt momentan so dein persönliches Empfinden? Die Panther zum Beispiel, die ziehen jetzt bald nach Garrat und so weiter und so fort. Das heißt, die ziehen dann noch näher an euch ran. Ja. Mhm. Ella ist jetzt für diejenigen, die jetzt nicht in Düsseldorf und Umgebung wohnen, ja auch nur einen Katzensprung entfernt, wo er trainiert. Mhm. Und noch ein paar Meter weiter ist dann schon wieder Langenfeld. Also mein persönliches Empfinden ist, Düsseldorf ist immer in so einer ziemlichen Gemengelage. Du hast im Nordwesten Krefeld, die ordentlich aufgedreht haben. Nach vielen, vielen Jahren gibt es da wieder ein Footballprogramm. Dann haben wir Solingen-Wuppertal entsprechend noch, ne? Langfeld, wie eben erwähnt, Mönchengladbach natürlich auch, die natürlich etwas weiter unten sind. Aber auch noch die böse Stadt im Süden, Köln. Und trotzdem habt ihr es geschafft, so viele Leute zu haben.
Gut, Essen darf man nicht vergessen. Ne?
Ja, schon
wir hatten halt, sagen wir mal so, ich hatte die Möglichkeit, ein, zwei Spieler aus Essen für uns zu überzeugen, beziehungsweise auch mit der Hilfe von Astros, der natürlich auch die Jungs schon seit frühester Kindheit kannte und habe ich halt gewisse Leute zu uns geholt. Und viele haben gesagt, oh Mann, die sind jetzt bei uns, dann lass uns doch mal zusammen bleiben. Und die sind dann natürlich mitgekommen. Ne? Dadurch sah das auch jetzt so aus, dass wir viele Spieler aus Essen bekommen haben. Aber in Wirklichkeit haben die zwei letztes Jahr bei den Essenern gespielt. Aber es sind alles ehemalige Panther-Jugendspieler, die als Freundeskreis zusammen zu uns gekommen. Deshalb sind es mindestens 12, 13, 14, 15 Leute, die jetzt bei uns sind. Ne? Und deshalb sieht es so aus, ne? Dass wir, wie gesagt, das ist schon richtig, dass wir die Konkurrenz ist da. Ne? Und die Panther, ich sehe die Panther einfach nicht als Konkurrenz, weil man hat seit den 80ern kam man miteinander klar. Man hat eine gewisse gesunde Konkurrenz, aber kein Neid, kein Missgunst, also überhaupt nicht. Was die Panther haben, und das wird kein Verein von den genannten haben, die Panther haben eine Jugendabteilung, die gibt es wahrscheinlich in Deutschland sehr, sehr selten. Dieses, ne? Wenn ich da samstags früher geguckt habe, wie viele hunderte Jugendliche da Football spielen in allen Altersklassen, das ist Wahnsinn. Und da kommt auch erstmal keiner dran. Deshalb, wenn keiner, was das betrifft, hier aus der Region den Panther, außer vielleicht die Crocodiles, natürlich, klar, aber Das ist aber auch das Maß aller Dinge.
Mhm. Also meiner Meinung nach. Also da profitiert ihr sicherlich dann auch davon, dass die Panther Jugend halt so einen großen Sog ab. Die Bullies haben ja auch wieder eine Jugendmannschaft, auch mit renommierten ehemaligen Panther-Trainern. Wenn man sich denn bei euch so ein Staff und die Coaching-Crew anschaut, da komme ich ja manchmal nicht darum, lächelnd zu mir zu sagen, Mensch, das ist ja schon fast ein ehemaligen Verein der Düsseldorf Panther, was da alles rumläuft. Ihr habt einen Teammanager, der auch bei den Panthern jahrelang war. Habt ihr davon profitiert, dass die Panther keine zweite Mannschaft mehr haben?
Ja, ja, definitiv, definitiv. Ich hatte ja auch das Gespräch mit dem damaligen Vorsitzenden bei einem Panther-Alumni-Treffen und da sagte mir einfach, dass die zweite Mannschaft für die Panther unattraktiv ist oder ne, das ist einfach ein Zuschuss. Ich will auch nichts Falsches sagen. War auf jeden Fall nicht mehr so im Kurs, wie sie damals war. Und ja klar, sind natürlich, ich sag mal, die ganzen Vereine hier in der Umgebung haben natürlich von diesem Aderlass der zweiten Mannschaft oder auch Leute, die von der zweiten Mannschaft zum Beispiel nach Krefeld gegangen sind oder nach Neuss oder dass sie davon alle profitiert haben, weil jeder hat ein bisschen was von dem Kuchen abbekommen, ne? Ist ja nicht nur so, dass die Bulldozer alle, ne, wenn ich sehe, was Krefeld an ehemaligen Panthern rumläuft oder in Neuss oder wo auch immer, ne, ist schon gewaltig. Ne?
Ja gut, ihr habt jetzt das auch alles, sag ich mal, gut aufgebaut. Ich schaue mir dann euren Kader an und denke mir, wow, das ist eigentlich vor ein paar Jahren, wäre das eigentlich eine Meldung im Huddle gewesen, neue Neuzugänge in der GFL 1 oder 2 und das spielt jetzt Regionalliga. Also ich sehe da gerade sehr viel Potenzial noch nach oben bei euch, vor allem den Trainerpotenzial. Ihr habt ja da mehr Trainererfahrung rumrennen, als so manche Liga insgesamt hat.
Ja, 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 definitiv, definitiv. Wir haben halt den Vorteil, dass ich halt viele, viele Leute kannte und ich einfach auch den Jörg Mackentun zum Beispiel, der ist für mich einer, wenn nicht der, einer der besten DB-Coaches hier in Mitteleuropa. Ja. Und mit seiner Akribik, ne, und das, sowas habe ich bei den Amerikanern bei Rheinfeiern nie gesehen. Einer, der so wirklich auf die Details achten oder so ein Peter, hat er die Hand ein bisschen zu weit hoch. Also wirklich, dass die Jungs sind so begeistert von, ne, dass sie einfach immer vernünftig korrigiert werden und nicht irgendeinen Blödsinn erzählt. Also ich muss einfach sagen, die Jungs sind einfach unheimlich. Und Estrus ist natürlich, wie gesagt, ich kenne ihn jetzt schon so lange. Estrus, wie der mit den Jungs spricht, der kommt einfach bei den Jungs einfach an. Ne? Der spricht die Sprache als Spieler, auch wenn er jetzt Coach ist. Und der hat halt auch den Respekt vor den Jungs, weil Estrus auch sehr viel, ich glaube, keiner hat so viele Meistertitel als Amerikaner erreicht wie Estrus, ne? In verschiedenen Vereinen. Also der macht, also wenn ich da alleine zugucken, wie der die Jungs da denn die Routen vorläuft noch selber und alles, ne? Oder selber da noch die ganzen Drills vormacht und alles, das mögen die Jungs, ne? Der kommt halt gut dabei an, ne? Das ist wirklich toll.
Ja, das freut mich alles zu hören. Und eins, indem ich jetzt mal schön zu hören, dass man als Coaching-Crew auch relativ viel freie Hand hat. Und dann sieht man ja auch, was dann halt so passiert. Ne? Du bringst dann eine Mannschaft relativ schnell nach oben, wenn man dich deinen Job machen lässt.
Ja, definitiv. Und wie gesagt, es wird ja auch demnächst noch, wir sind ja auch dran mit dem neuen Stadion, aber das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Da wird, wenn das klar geht, dann wäre dann der nächste große Schritt. Ne?
Da sind wir mal gespannt, was da noch von euch zu hören ist.
Ja, also nee, es wird nicht die LTU-Arena sein.
Das wäre ja mal was.
Nein, aber ja. Wie gesagt, wir müssen uns ein bisschen, ich hatte ja auch vorhin schon mal angedeutet, wir hatten dieses Corona-Jahr hin, Corona-Jahr her, auch wenn es für mich unheimlich anstrengend war, irgendwas zu rekruten, was nicht ist, ne? Letztes Jahr. Und aber wir haben uns als Verein enorm entwickelt. Wir haben jetzt Mädels gefunden oder auch Leute gefunden, die sich auch ausschließlich ums Marketing kümmern. Wir haben eine Presseabteilung gegründet, Leute, die wirklich Presse, wobei ich auch die Erfahrung, die Leute, die ich damals von den Panther kannte, mir Rat geholt habe. Wir haben uns auch in der Breite ein bisschen aufgestellt. Wir haben jetzt einen Sportdirektor, der sich um alles kümmert. Also wie gesagt, natürlich braucht man immer noch helfende Hände. Jeder, der hilft, ist erwünscht. Aber wir sind schon extrem breiter aufgestellt als vor 2 Jahren noch. Und ich denke mal, das kommt dem Verein oder auch die Zukunft des Vereines enorm zugute. Weil mittlerweile kann man nicht einfach nur den Trainingsplatz aufschließen und sagen, hier macht man. Ne?
Ja, das ist schön. Das unterstreiche ich mal, was ich mal ganz gerne sage. Ne, wenn es um Coaches geht oder generell um Vereinsarbeit, du hast nie genug Leute, du hast höchstens zu viele Meinungen. Aber wenn sie alle einer Meinung sind, alle am selben Strang ziehen, dann sieht man ja, wo man hinkommen kann.
Ja, und das ist natürlich schön, dass wir den Markus Koch von damals von den Panthern 2 haben, der sich wirklich enorm, enorm engagiert. Ne? Und sein Sohn, der Fabian, der ist auch mit als Trainer mit dabei. Und es ist schön, wie die mit Herz und Seele dabei sind. Und das ist aber auch gut. Ne? Es ist immer noch familiär, aber wie gesagt, wir müssen auch ein bisschen andere Strukturen da reinkriegen. Nicht mehr dieses Kleingartengedanke, dieser Kleingärtnergedanke. Ne? Man muss einfach auch jetzt mal ein bisschen in größeren Dimensionen denken. Ne? Macht ja, ihr bei den Thunderbirds auch. Ne?
Ja. Genau, über den Tellerrand gucken und nicht einfach nur sagen, wir sind unser Verein und das war's. So, ja. Es ist schön zu hören, dass die Panther denn da nicht als Konkurrenz wahrgenommen werden, sondern mehr als Chance. Da könnten sich viele, sag ich mal, ordentlich mal eine Scheibe abschneiden. Wenn ich dann denke, ne, Berlin damals wurde die Situation, Rebels, Adler, um Gottes Willen. Ja, das ist mal schön zu hören.
Ja, wie gesagt, ich hatte auch letztens noch ein Gespräch mit dem Willi Sauer, mit dem Präsident von den Panthern und ging halt um eine Frage und auch Geschichten und der ist ja auch ehemaliger Bulldozer, wobei ich einfach sage, wir haben ein freundschaftliches Miteinander und ich kenne so viele bei den Panthern, welche in Hollywood sehen, mit dem würde ich jederzeit zusammen essen gehen oder wie auch immer. Ich habe auch mit Douglas Freier telefoniert, mit dem Headcoach. Wir wollen keine Konkurrenz, wir sind keine Konkurrenten. Die Panther spielen in der zweiten Liga, wir sind in der dritten Liga. Sollten wir irgendwann nächstes Jahr, natürlich war halt um den Saisonziel, natürlich werden wir versuchen, aufzusteigen. Natürlich wollen wir keine Spiele verlieren. Wir wollen so erfolgreich wie möglich und mit dem Potenzial. Ich kann keinen Spieler zu den Bulldozern locken und sagen, hör mal, wir wollen nicht aufsteigen. Ne? Dann sagen die, hör mal, warum komme ich denn überhaupt hier hin? Ne? Also natürlich ist der Aufstieg das Maximalziel, also das Ziel. Ne? Das ist unumstritten. Und wenn es halt so sein sollte, dann sind wir irgendwann mal Konkurrenten. Ne? Klar. Aber wie gesagt, die Panther, man hat eine ganze Football-Generation hat man nebeneinander existiert, auch damals beides in der Bundesliga. Und es war immer eine gesunde Konkurrenz, eine gesunde, gesundes Miteinander. Also da habe ich überhaupt kein Problem mit.
Noch zwei kurze abschließende Fragen, ja. Wolfgang. Glaubst du an eine Saison 21? Und wenn es irgendwann mal wieder eine reguläre Saison gibt, wird das eure Aufsteigersaison in Bundesliga 2?
Ja, ich glaube dran. Ich glaube auch, dass wir jetzt, dass unsere Politik endlich mal ein bisschen nicht nur immer verspricht. Oder wir müssen jetzt nur einen Monat durchhalten im Januar. Wir müssen jetzt nur einen Monat oder Kurzzeit müssen wir noch einmal Gas geben. Jeden Monat hören wir das Gleiche, dass sie einfach jetzt mit den Tests und dass wir testen können, dass sie mit Tests, dass sie dann trainieren können und dass wir zumindest auch eine sehr. Ich vermute, dass wir entweder Ende Juni oder Anfang August, also 14. August war ja die Vorgabe, die Szenarium-Vorgabe von NRW, dass wir da eventuell schauen. Ich glaube dran. Ob wir jetzt mit Hin- und Rückspiel spielen, das weiß ich nicht, aber irgendwas wird passieren. Weil ganz ehrlich, es wär für die meisten Vereine wäre das eine Katastrophe jetzt. Ne?
Wir wollen alle nur raus und spielen.
Ja, 2 Jahre lang. Ne? Ja. Das muss ja mal langsam gut sein. Ne? Viele ist dann auch die Karriere vorbei, ohne 2 Jahre gespielt zu haben. Ne?
Definitiv, ja. Wolfgang, das war ein super interessantes Gespräch. Ich hatte da sehr viel Spaß dran, auch gerade was so diesen Ausblick in die Vergangenheit anging. Es war super toll, dich dabei zu haben und wir wünschen dir und den Bullies auf jeden Fall viel, viel Erfolg, dass ihr da bald wieder in der Bundesliga mitmischt und das hoffentlich in einem neuen Stadion. Und sagen dann mal sportfrei, lieber Wolfgang.
Okay, vielen herzlichen Dank. Ja, euch auch. Vielen Dank. In Berlin, alles Gute. Und wenn du meinen Freund, den Gerald, siehst, bestellst du ihm schönen Gruß. Ne?
Falls wir uns mal zufällig über den Weg laufen, werde ich das gerne tun.
Ja, gut, ich habe schon gesehen, wer sich den Namen aufgeschrieben hat. Das gehört sich.
Alles klar. Okay, dann danke ich euch. Ne?
Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Die Coach Potatoes. Tschick.